schöne Götter funken Tochter aus Elysium. Wer betreten Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum. Deine sauber Binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Bruder, wo sein sanfter Flügel weilt.
Herzlich willkommen zum 53. Mal. Hier ist der Jagdfunk. Ich bin Jochen Schumacher und wir haben den 27. Mai 2018. Ja, manchmal kommt es auch ganz anders. Kommt nicht häufig vor, aber manchmal werde ich auch nach Sendungen gefragt. Und das ist jetzt einmal passiert und dann direkt von der Stelle, wo ich es auch nie erwartet hätte. Der Ruf kam ja mit bayerischem Akzent, aber aus Brüssel. Und ich begrüße ganz herzlich im Jagdfunk den Ludwig Willenegger. Hallo.
Lieber Jochen, vielen Dank für die Einladung und es freut mich, dass ich heute hier in deinem Studio sein darf.
Ja, mich auch total. Ich fand ja immer Umgang mit Verbänden immer so ein bisschen schwierig. Das war immer ein dünnes Seil, auf dem ich war. Umso mehr staunte ich ja, als du mich angeschrieben hast, als einer der Hörer des Jagdfunk, was ich total toll finde. Du bist ja Generalsekretär der FAZE. Das klingt wie Königswein fast.
Ja, vielen Dank für deine charmante Einleitung. Ich denke, es wäre sehr wichtig, dass deine Zuhörer einen Einblick bekommen in das Haifischbecken des Brüsseler Lobbyings. Und ich denke, wir können heute sehr gut darstellen, welche jagdlichen Interesse in Brüssel auf dem Spiel stehen. Und da werden deine Zuhörer bestimmt merken, dass es hier noch sehr, sehr viele Anstrengungen bedarf, um die Jagd und die Wildtiererhaltung entsprechend zu fördern und zu unterstützen.
Ja, das Thema habe ich ja eigentlich an der Stelle schon längst gesagt. Das lautet heute europäische Jagdpolitik.
Ja.
Ein breites Feld und ich meine, man kennt ja jetzt, also habe ich mal so aus Politikerkreisen gehört, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, dafür bist du noch ein bisschen zu jung, ne?
Ja, zum Glück.
Ja, aber so manche Karriere nimmt ja in politischen Kreisen so eher ihr Ende in Europa, wobei ja zunehmend immer mehr in Europa bestimmt wird, was unseren Alltag so ausmacht, eben auch unseren Jägeralltag. Und ja, in meiner Wahrnehmung ist eigentlich im Allgemeinen viel zu wenig Aufmerksamkeit auf dem ganzen Geschehen, ne? Ja. Was da passiert.
Ja, lass mich da allgemein formulieren. Ich denke, dass wir, also die ganz normalen Bürger, viel zu wenig wissen, was in Brüssel bestimmt wird.
Ja.
Nicht nur im Umweltbereich oder im Agrarbereich. In einer Vielzahl von anderen Wirtschaftsbranchen wird wirklich der Großteil der Gesetzgebung in Brüssel vorgegeben. Ob die Umsetzung dann in nationales Recht dann über die Richtlinien geschieht oder ob die EU-Verordnungen dann direkt anwendbar sind, ist, denke ich, zweitrangig. Aber es fehlt an der Aufmerksamkeit, wirklich zu analysieren, was kommt aus Brüssel und was wird in den Mitgliedstaaten, also sprich auch in Deutschland, nur noch umgesetzt. Zu deinem Kommentar, wie kommt man nach Brüssel, will ich dir kurz berichten, wie ich nach Brüssel gekommen bin.
Ja, fangen wir doch vielleicht mal vorne an, genau. Mit deiner ganzen Eischlüpfung.
Genau.
Wie hart war denn die Schale, um da rauszukommen?
Ja, die war zum Glück. Die habe ich zum Glück durchbrochen. Also ich bin geboren 1977, also sprich, ich bin jetzt 41 Jahre alt, bin aufgewachsen im beschaulichen Niederbayern, in Gerkweis, auch genannt Dackeldorf.
Okay.
Genau, ist ja Ausläufer des Gäubodens und dann zum Übergang ins Rottal, also zwischen, sage ich mal, grob zwischen Passau und Deckendorf. Mhm. Ja. Meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und es kann natürlich nicht anders sein. Also mein Vater ist Jäger, mein Onkel war Jäger, meine Cousins sind Jäger. Also ich bin eigentlich in einer grünen Familie mit einer sehr langen Jagdtradition aufgewachsen und konnte mich von daher dieser Passion in keinster Weise entziehen. Und
so ein Alltagsbestandteil, also Leben ohne gar nicht vorstellbar. So.
Genau, ein Leben ohne Jagd nicht vorstellbar, auch ohne Fischen nicht vorstellbar. Also ich hatte eben auch das Glück, dass wir unser Bauernhof direkt an der Filz gelegen ist, an der kleinen Filz. Und da war natürlich die Jagd und das Fischen war das Wichtigste in der Jugendzeit.
Da kriegt man den Tag rum, ne?
Da ist der Tag zu kurz.
Herrlich. Ja, und dann bist du, ich sag mal, aus dieser ländlichen Idylle kommt man ja irgendwann mal, ich meine, nach der Schule so berufliche Fragen treten auf. Da bleibt man nicht in der Landwirtschaft. Also da ist ja immer der Erstgeborene nimmt den Hof, oder?
Genau. Also das war auch der Plan meines Vaters. Und ich hatte dann das Studium der Agrarwissenschaften in Weihenstephan begonnen. Mhm. Und während des Studiums ist mir dann also bewusst geworden, dass ich eben nicht den landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen wollte, sondern mich noch der Juristerei zuwenden wollte und habe dann nach dem Abschluss des Bachelor Degrees noch die Juristerei studiert. Mhm. Also erstes Staatsexamen in München, dann zweites Staatsexamen in Heidelberg und dann über Bande gespielt, über ein Praktikum in Paris, in Frankreich. Über Bande gespielt will eigentlich bedeuten, mehr durch Zufall bin ich dann in Brüssel gelandet, ohne jetzt hier große Vorkenntnisse des Politikbetriebs oder des Lobbyings zu haben, ohne auch jetzt irgendwie parteipolitisch hier aktiv zu sein. Und hatte dann meine erste Arbeitsstelle beim Europäischen Bauernverband angetreten. Das war im April 2007.
Genau.
Und war dann 2 Jahre beim Europäischen Bauernverband. War da zuständig für die rechtlichen Fragen, aber auch für Absatzförderung, Qualitätssicherung und genossenschaftliche Fragen. Und diese Brücke von den genossenschaftlichen Fragen hat mich dann zur Edeka geführt. Mhm. Und ich hatte dann wirklich das Vergnügen und die Herausforderung, das Public Affairs Büro der Edeka in Brüssel aufzubauen, der natürlich auch für den Lebensmitteleinzelhandel werden wirklich ein Großteil der Fragen in Brüssel entschieden. Also wenn man sich die Lebensmittelkennzeichnung vor Augen führt, Lebensmittelhygieneverordnungen, also hier wird auch entsprechend gibt Brüssel den Takt vor.
Mhm. Okay.
Nach knapp 8 Jahren Edeka bin ich dann zur Fazit gekommen, über ein ganz normales Auswahlverfahren und hatte mich da eben gegen andere Bewerber durchsetzen können. Ich denke, ein Grund war auch, dass ich in meinen Bewerbungsgesprächen klipp und klar gesagt habe, dass die Interessensvertretung eines Verbandes eben auch noch wirklich nach unternehmerischen Gesichtspunkten organisiert werden muss. Also dass man einfach die Schlagzahl erhöht.
Mhm. Ja.
Also wir können uns, und vor allem denke ich die Jagdverbände allgemein, wir können uns das nicht mehr erlauben, dass wir sowohl was das Lobbying betrifft als auch Kommunikationsaktivitäten, dass wir da immer 1-2 Schritte hinter unseren, in Anführungszeichen, Jagdgegnern sind, die ja teilweise wirklich ein sehr perfektes Campaigning, Kommunikationskampagnen aufziehen. Mhm. Also wir müssen da einfach viel, viel schneller werden. Und mit dem Ansatz bin ich angetreten und hatte da ja, dem Präsidium meine Vorstellungen präsentiert und ich denke, ja, das war auch ein Grund, warum ich dann letztendlich genommen worden bin.
Okay. Jura, ist das irgendwie so eine Zwangshandlung, dass man als Verbandsvertreter im Jagdbereich Jurist sein muss?
Würde ich nicht sagen, denn in Brüssel trifft man ja, Kollegen, Mitarbeiter, die wirklich alle je erdenklichen Studienabschlüsse vorweisen. Also es ist nicht nur immer das klassische Jura oder die Politikwissenschaften. Also in Brüssel findet man wirklich jeden erdenklichen akademischen Hintergrund.
Also manchmal gewinnt man schon den Eindruck, dass alle anderen Berufsgruppen rausgeklagt werden.
Nein, nein, nein. Also ich sag mal, die Juristerei ist natürlich sehr, sehr hilfreich im Umgang, in der täglichen Arbeit. Aber ich denke, dieses Handwerkszeug, auch wenn man kein Jurist ist, lernt man relativ schnell. Und in Brüssel gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Praktikantinnen und Praktikanten und man bekommt wirklich relativ schnell eingetrichtert, wie der Hase läuft, um das so zu formulieren. Also die Kommission legt einen Entwurf vor, sei das ein Entwurf für eine Richtlinie, sei das ein Entwurf für eine Verordnung. Und letztendlich die gesetzgebenden Institutionen sind dann das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union. Die Kommission sitzt zwar dann anschließend immer noch in den Verhandlungen zwischen Parlament und Rat, in sogenannten Trilogverhandlungen, aber letztlich ist dieses Dreieck ja, entscheidend für den Gesetzgebungsprozess. Natürlich ist es jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber dieses Grundprinzip ist sehr eingänglich, denke ich. Und dann weiß man auch, wann man sich einzubringen hat. Es finden natürlich auch entsprechende Konsultationen statt, bevor die Kommission einen Entwurf vorlegt und man bringt sich eben schon vorher ein als Verband.
Das verkomplizieren wir gleich noch ausführlich,
genau.
Denke ich.
Ja.
Vielleicht mal eben kurz die FAZE als europäische Vereinigung, also so in meiner bescheidenen Wahrnehmung, ich habe den Namen mal gehört, was einfach daran liegt, dass ich so bei mancher Eröffnung der Jagdmesse mal mit im Saal war. Dann gibt's typischerweise einen Vertreter, vielleicht sogar warst du's, der dann mit im Raum ist, der wird halt explizit begrüßt und dann war es das eigentlich auch schon. Ich weiß, ihr habt einen Twitter-Account, den kriege ich auch schon mal mit.
Und Facebook aber, natürlich.
Und Facebook, ja gut,
Instagram.
Den kriege ich so mit, weil da habe ich eine kleine Verweigerungshaltung, keine Ahnung, aber man kann ja nicht alles machen. Auf jeden Fall ist es ja eine, ich sag mal so, als in Anführungszeichen Dachverband der Europäischen Jagdvereinigung schon eine sehr herausragende Stelle. Und wenn man jetzt die Bedeutung für europäische Politik nimmt, halt gleich noch umso mehr an Bedeutung. Und das so im Vergleich zu dieser sehr bescheidenen Wahrnehmung, die man von der Arbeit wenigstens mal in Deutschland hatte. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Erzähl doch mal kurz, also wie kam es überhaupt zur FAZE? Was tut die da genau? Und reiß mal ab.
Gerne. Also die FAZE wurde gegründet 1977. Also sprich, die FAZE hatte letztes Jahr ihren 40. Geburtstag gefeiert. Das ist im Vergleich zu anderen europäischen Verbänden doch schon ein gesetztes Alter. Also wenn man sieht, wann die Europäische Union gegründet worden ist mit den römischen Verträgen, bis dann wirklich das Lobbying in Gang gesetzt worden ist und dass sich die ersten europäischen Verbände gegründet haben. Und die FAZE ist wirklich im sehr, sehr gesetzten Alter und ist wirklich eine Institution gegenüber den europäischen Institutionen, weil sich die FAZE eben durch diese 4 Jahrzehnte Arbeit oder durch sehr gute Arbeit, sehr technische Arbeit auch eine entsprechende sehr, sehr große Reputation erarbeitet hat. Zur FAZE allgemein, du hattest es erwähnt, die FAZE ist wirklich der Zusammenschluss der nationalen Jagdverbände. Sprich, unsere Mitglieder sind jetzt nicht die Jäger oder auch nicht Landesjagdverbände, sondern sind die jeweiligen nationalen Verbände in den Mitgliedstaaten. und dann eben nicht nur in den 28 Mitgliedstaaten der EU, sondern...
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau verstanden. Also nicht die nationalen Jagdverbände, sondern...
Doch, also die nationalen Jagdverbände sind unsere Mitglieder, aber nicht nur der EU-Mitgliedstaaten. Okay. Das wären ja dann nur 28, sondern wir haben hier 36 ja. nationale Verbände als Mitglieder. Bestes Beispiel ist natürlich die Schweiz ja. beispielsweise, aber auch Norwegen. Und der Grund ist, dass wir eine Vielzahl von Themen bearbeiten, also Biodiversitätsabkommen, die für diese Länder von extremer Bedeutung sind. Mhm. Man darf auch nicht vergessen, beispielsweise Schweiz, dass eben wirklich ein Großteil von Umweltgesetzgebungen entsprechend über Verträge zwischen Schweiz und der EU entsprechend auch in diesem Land, in der Schweiz, angewandt werden. Mhm. Also diese rechtliche Zusammenarbeit ist hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau, obwohl das politisch natürlich nie so dargestellt wird. Mhm. Aber deswegen haben eben auch diese Länder, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind, deswegen haben die auch ein sehr, sehr vitales Interesse daran, dass wir bei unserer Lobbyarbeit in Brüssel entsprechend diese Positionen auch vermitteln. Und des Weiteren haben wir noch assoziierte Mitglieder. Das ist auch sehr wichtig. Assoziierte Mitglieder sind auch Jagdverbände, die aber nicht in der Europäischen Union sind und in Drittstaaten sind. Also bestes Beispiel ist der Safari Club International, SCI, die in den USA ja sind, aber auch ein internationaler Verband natürlich sind. Und hier arbeiten wir natürlich entsprechend da zur Auslandsjagd zusammen.
Mhm. Ja. Okay.
Und so versuchen wir wirklich entsprechend auch unsere Kräfte zu bündeln und hier auch assoziierte Mitglieder entsprechend hier deren Interessen zu vertreten.
Okay. Die Themengebiete so insgesamt, denen ihr euch widmet, kannst du dazu mal kurz was sagen?
Ja, die Themengebiete sind sehr vielfältig. Ich denke, eines der wichtigen Gebiete ist natürlich die EU-Umweltpolitik, also sprich die Vogelschutzrichtlinie, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Dann haben wir natürlich Natura 2000. Derzeit eines der wichtigsten Themen ist die gemeinsame Agrarpolitik. Weiterhin bearbeiten wir natürlich die EU-Biodiversitätsstrategie. Wir bearbeiten die Thematik Bleimunition. Wir bearbeiten die Thematik der europäischen Feuerwaffenrichtlinie. Und last but not least natürlich Washingtoner Artenschutzabkommen und die ganze Debatte um Tierwohl und Tiergesundheit.
Ein breites Themenfeld. Ne?
Breites Themenfeld und dann verteidigen wir natürlich auch entsprechend immer noch die traditionellen und althergebrachten Jagdmethoden, die es in einigen Mitgliedstaaten gibt, die nur noch teilweise über Ausnahmetatbestände in der Vogelschutzrichtlinie anwendbar sind.
Also Beispiele dafür?
Ja, wir haben das aktuellste Beispiel ist sicherlich die Finkenjagd auf Malta. Wenn ich das mal kurz schildern darf, die Finkenjagd in Malta ist nur noch über Ausnahmetatbestände in der Vogelschutzrichtlinie erlaubt, das Fangen. Und hier haben wir gerade einen Fall vor dem Europäischen Gerichtshof, wo es eben darum geht, wie Malta diese Jagd erlaubt und organisiert und wo hier die Kommission eben Malta vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt hat. Und hier haben wir natürlich entsprechend mit unserem Mitglied aus Malta hier der maltesischen Regierung auch entsprechend Argumente geliefert und den Anwälten, damit wir entsprechend hier diese traditionellen Jagdmethoden noch verteidigen können. Und wir hoffen natürlich auf einen guten Ausgang dieses Verfahrens. Und hier sind wir wirklich eine Art Brücke und versuchen natürlich auch die entsprechenden Positionen, die wir haben, direkt an der Europäischen Kommission, an den EU-Beamten und an den Kommissar heranzutragen. Mhm. Weil letztlich, ob die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet, ist natürlich auch immer zum Teil eine politische Entscheidung. Ich sage mal, der Interpretationsspielraum bei den Richtlinien ist ja entsprechend groß und man kann immer sehr viele Argumente dafür und dagegen finden, und ob die Kommission dann wirklich ein Vertragsverletzungsverfahren anstrengt oder nicht, ist eben auch dann politisch motiviert.
Ja. Und da scheint ja jetzt also erstmal ein Zusammenhang zu sein zwischen dem Europäischen Gerichtshof und der Kommission. Mhm. Der war mir noch gar nicht so bewusst.
Ja, die Europäische Kommission wird ja auch als Hüterin der Verträge bezeichnet. Also sprich, es ist die Europäische Kommission, die dafür verantwortlich ist, dass die EU-Gesetzgebung entsprechend beachtet wird und entsprechend auch in nationale Gesetzgebung umgesetzt wird.
Mhm. Okay.
Und wenn die Kommission einfach da, sagen wir, Abweichungen feststellt, die jetzt vom Interpretationsspielraum oder nicht mehr für sie vereinbar sind, dann geht sie zunächst, baut sie natürlich den Kontakt mit dem entsprechenden Mitgliedstaat auf, verlangt natürlich hier Studien, will genau wissen, wie etwas umgesetzt worden ist, und wenn sie dann immer noch nicht eben entsprechend zufriedengestellt ist, dann sagt die Kommission, dann bleibt uns nur noch eine Möglichkeit, und das eben hier ein Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen.
Und dabei gibt es aber dann auch ein gewisses Augenmerk auf den Europäischen Gerichtshof seitens der Kommission.
Ja, weil das natürlich dann das entsprechende Gericht ist.
Genau. Okay.
Ja. Und ansonsten ist natürlich der andere Weg, wann der Europäische Gerichtshof eingeschaltet wird, ist, wenn nationale Gerichte bei der Auslegung einer europäischen Norm feststellen, dass das hier von entsprechender Bedeutung ist und sagen, das ist hier grundsätzlich wichtig für die richtige Anwendung, und das hat eben über den Einzelfall hinaus ist entsprechender Klärungsbedarf gegeben, dann kann auch ein nationales Gericht hier eine entsprechende Vorlage in Luxemburg anstrengen.
Also jetzt geht's ja in Malta gibt's ja Diskussionen überhaupt mal um das weite Thema der Vogeljagd. Da geht's ja insbesondere um Zugvögel.
Ja, ist auch ein sehr wichtiges Thema bei uns.
Eben auch im Thema. Ja. Die Methodik ist wahrscheinlich so mit Netzen, und ich habe mal was von Leimruten gehört, die eingesetzt werden. Kannst du da vielleicht eben kurz was zu sagen, dass es nicht so abstrakt bleibt?
Ja, stimmt. Und natürlich auch mit lebenden Finken, dass eben andere Finken da angelockt werden.
Ja.
Und diese Methode ist eben sehr, sehr umstritten.
Okay.
Also man darf aber diese Vogeljagd wirklich nicht nur auf Malta reduzieren, sondern ist natürlich wirklich entsprechend in allen mediterranen Mitgliedstaaten ist es wirklich das Rückgrat der Jagd. Also vor allem auch Zypern natürlich, Italien, Spanien, Südfrankreich. Also dort lebt die Jagd, auch von der Vogeljagd. Und man darf eben nicht vergessen, dass von den knapp 7 Millionen Jägern in Europa über 3 Millionen Jäger eben in diesen mediterranen Mitgliedstaaten sind.
Okay.
Das heißt, hier ist wirklich auch ein Schwerpunkt der europäischen Jagd.
Also jetzt diskutiere ich hier ja auch immer gerne so über richtig und falsch. Und ich kann mir jetzt vorstellen, bei der Heterogenität der Mitglieder der FAZE gibt es ja intern auch einen gewissen Diskurs über richtig und falsch und welche Methoden gehen und nicht und lasse ich mich überhaupt damit in Zusammenhang bringen oder nicht. Wie läuft denn so ein Diskurs ab?
Das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich sage mal so, jetzt aus deutscher Sicht, wir haben ja wirklich diesen Begriff der Weitgerechtigkeit und der Hege, und zu einem Großteil, und das ist wirklich, was die Jägerschaft in Europa zusammenhält, in entsprechenden Abwandlungen hat natürlich auch jeder europäische Jäger, ist das die Basis auch. Mhm. Spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Jäger ist aus Estland oder Litauen oder ein Jäger auf den Kanarischen Inseln. Also wir alle basieren die Jagd auf diesen Prinzipien. So. Andererseits ist es natürlich schon so, dass einem Jäger aus, wie sagen wir, nordischen Ländern zum Teil sehr schwer verständlich zu machen ist, was ja seine mediterranen Kollegen als Jagdmethoden, Jagdgerechtigkeit, Weitgerechtigkeit verstehen. Das gilt natürlich im Umkehrschluss genauso. Mhm. Und wir treffen uns in Brüssel, wir haben entsprechend, wie jeder Verband, entsprechende Arbeitsgruppen, wo Probleme diskutiert werden. Und aber das Vertrauen in uns oder in, es ist auch unsere Stärke, dass wir sagen, wenn ein Kollege sagt, das ist gut und richtig, dann sehen das die anderen Kollegen auch als entsprechend an. Also wir hinterfragen jetzt nicht und sagen, du bist hier falsch oder du liegst hier richtig. Wenn der Kollege aus dem Mitgliedstaat A sagt, das empfinden wir als richtig oder falsch, dann ist das Prinzip da in der Phase, dass wir nicht dann schlauer sind und sagen, du hast aber so oder so zu denken. Also hier sind wir wirklich sehr solidarisch und nach dem Prinzip der Musketiere, einer für alle, alle für einen, so unterstützen wir uns eben auch gegenseitig.
Mhm. Ja, ich sag mal so, Solidarität hat ja, ich meine, ist ja eine gute Sache, soweit erstmal schön, hat aber ja auch mal Grenzen. Also, ich weiß jetzt nicht, ich meine, also Jagd an sich hat ja immer den Tötungsvorgang, der ist an sich halt immer einer, der jetzt nicht gewaltfrei funktioniert und mit Neben von Leben zu tun hat, also soweit so klar. Die Grenzen, was jetzt vertretbar ist oder nicht, schlagen ja in jedem Herzen immer ein bisschen anders. Und jetzt gibt's natürlich schon auch, ich sag mal, Hetzjagd zum Beispiel gehört zu den Dingen, die in Deutschland ja schon ganz lange verboten sind, die in Frankreich aber ja durchaus noch gelebte Tradition sind. Ne?
Und zwar sehr stark.
Sehr stark gelebte Tradition sogar. Wo man aber andersrum auch wieder sagen kann, naja, da überlebt aber wirklich nicht der mit dem dicksten Knochen auf dem Kopf, sondern der Schlauste. Und nur einer von 10 kommt ja überhaupt zur Strecke. Also ich sag mal, das ist ja eine durchaus reiche Diskussion, die man da auch führen kann. Und jetzt einfach nur zu sagen, naja, der es vertritt, hat halt recht, ist natürlich jetzt ein bisschen einfach. So einfach lasse ich dich jetzt auch nicht raus. Rauskommen,
ja. Nö, also wie gesagt, ich will nicht sagen, dass wir da auch intern teilweise an unsere Grenzen stoßen, aber natürlich sind teilweise die Diskussionen dann auch sehr hitzig. Und also dieses Beispiel mit der Hetzjagd, denke ich, ist auch wirklich eines der herausragendsten Beispiele. Natürlich in Deutschland verboten seit, weiß ich, 1935 so. In Frankreich aber noch wirklich ein ganz, ganz fester Bestandteil der Jagdkultur, Jagdtradition in Frankreich, wird auch entsprechend gelebt. Es gibt auch einen eigenen Verband dazu, der hier sehr, sehr aktiv ist. Und hier stößt man natürlich dann, will ich sagen, an die Grenzen. Aber hier ist es eben wichtig, dass wir das große Ganze sehen und jede Jagdtradition oder Jagdkultur, die wir verlieren, jede Jagdeinschränkung, die wir noch mehr hinnehmen müssen, ist halt dann wirklich ein Verlust für die ganze europäische Jagdgemeinschaft.
Ist es denn nicht andersrum? Also ich merke oft so, dass die Praxis ja sehr viel damit zu tun hat, dass man mit viel Fingerspitzengefühl an seinem persönlichen Lebensraum, sprich Revier, halt unterwegs ist. Und diese örtlichen Gegebenheiten, dafür braucht man halt die Möglichkeiten, damit umzugehen. Lässt sich denn sowas überhaupt so auf Landesstaaten, Europaebene hochheben und von da wieder über alle runtergießen? Eigentlich ist es doch immer sehr individuell. Und ich meine, was jetzt in Malta vielleicht richtig ist, kann ja in Norwegen auch total falsch sein. Also.
Es kommt natürlich auch immer darauf an, was sind die örtlichen Gegebenheiten und wie dann, sagen wir beispielsweise, jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren dann ausgestaltet ist, liegt natürlich auch immer, wie belastbar sind die wissenschaftlichen Daten zu den Vogelbeständen, die man hat, wie lange ist die Zugperiode etc. Also es kommt dann immer natürlich auch darauf an, wie vor Ort die Sache dann aussieht. Also es gibt hier keine Lösung für alle Probleme. Also hier ist die Kommission auch bemüht, dem Prinzip der Subsidiarität zu folgen und sagte, wir schauen uns das mal an und wollen wirklich genau verstehen, warum ein Ausnahmetatbestand in dem Mitgliedstaat A entsprechend so angewandt wird, in einem anderen Mitgliedstaat entsprechend anders. Also hier ist es schon wichtig, dass wir dann wirklich immer den Fokus auf wirklich nicht den Mitgliedstaat, sondern auch dort in die Region haben. Ja. Hm. Und da ist eben auch das Lobbying sehr wichtig. Und das Lobbying darf man eben nicht mehr sehen. Eine Stufe ist, sage ich mal, lokale, regionale Ebene oder Landesebene. Dann haben wir die nationale Ebene, dann haben wir Brüssel und dann haben wir vielleicht noch eine Ebene. Sondern muss das wirklich vertikal sehen. Und wenn das Wildmonitoring von lokalen, regionalen Landesjagdverbänden betrieben wird, dann sind wir mit denen auch entsprechend in Austausch, weil die eben wirklich da die Kenntnisse vor Ort haben. Ja, mhm. Also das ist auch jetzt unser großes Bestreben, dass wir auch, was unsere Tätigkeiten in Brüssel anbelangt, dass wir nicht nur unsere Mitglieder informieren, sondern dass wir auch eben Informationen an die Mitglieder unserer Mitglieder weiterleiten, also sprich zu den Landesjagdverbänden und wenn es geht eben auch noch zu regionalen Jagdverbänden. Hm. Weil die dann wirklich auch sich in unserer Arbeit wiedersehen und wenn man einfach unseren monatlichen Tätigkeitsbericht ansieht, dann kann man wirklich ganz klipp und klar feststellen, dass die Tätigkeit, die wir in Brüssel haben, wirklich direkte und indirekte Auswirkungen wirklich auf die Jagdausübung auf regionaler beziehungsweise Landesebene hat. Hm.
Jäger neigen ja dazu, sich an ihren Grenzen heftig miteinander zu streiten. Was sind denn so die Grenzböcke, die zwischen den Verbänden bei euch in der Fahrze flüchtig sind?
Ja, es geht natürlich, und da können wir natürlich auch gleich über Fahrze, über das Budget von der Fahrze reden.
Ja.
Es geht natürlich auch immer um das liebe Geld, leider. Wir sehen halt, dass die Jagdgegner entsprechendes Budget haben. Das kann auch jeder nachschauen. Und zwar ganz einfach, geht man auf Google, sucht das Transparenzregister der Europäischen Kommission. Hm. Gibt dann entsprechende Organisationen ein. Ich habe auch mal ein paar Zahlen hier mitgenommen. Und wenn man beispielsweise jetzt einfach mal addiert, was denn, ich sag mal jetzt Umweltschutzverbände oder Tierrechtsorganisationen an Budget aufweisen, dann ist es einfach ein vieles mehr als das Budget der Fahrze. Also die Fahrze hat ein Budget von, sag jetzt mal, um die 900.000. Hm. Von den Mitgliedern werden ca. 750.000 generiert. Dann haben wir noch einen Zuschuss von der Kommission von 160.000. Aber wir haben eben ein Budget, das unter 1 Million ist. Hm. Und wenn ich jetzt mal die Tabelle kurz runterdekliniere, also WWF hat 4,6 Millionen im Jahr, Greenpeace 1,6, Friends of the Earth 4,5, BirdLife 1,5, Climate Action Network 1,7, das European Environmental Bureau hat 3,3 Millionen, Nature Friends International 400.000. Dann kommen wir halt auf eine stattliche Summe der 10 größten NGOs auf knapp 25 Millionen. Mhm. Dann addiere ich jetzt noch die Tierwohlorganisationen dazu, also zum Beispiel den International Fund for Animal Welfare, die haben allein 13 Millionen. Hm. Ja, und dann will ich jetzt gar nicht mehr über Eurogroup for Animals, die haben auch 1,7 Millionen, One Free Foundation 8 Millionen, Brigitte Bardot Foundation, die haben auch 12 Millionen, die sind auch in Brüssel tätig und eingeschrieben dort. Also man kommt dann halt auf Zahlen, die erschreckend sind und die klipp und klar zeigen, dass wir da einfach budgetmäßig unterlegen sind. Mhm. So. Und ist natürlich jetzt das Problem, und das war jetzt deine Frage, wo sozusagen an der Reviergrenze gestritten wird, ist natürlich, was sehen natürlich unsere Mitgliedsverbände als ein ordentliches Budget an der Fahrze. Mhm. Ich weiß, dass niemand gerne zahlt, Aber ich denke, wir haben doch sehr starke Argumente, dass wir sagen können, allein wenn wir die Vogelschutzrichtlinie und die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie betrachten, die ganze Problematik zum Wolf spielt sich ja in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ab, dass wir da mittel- und langfristig einfach eine Aufstockung des Budgets brauchen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir ja entsprechend auch Ressourcen benötigen im Hinblick darauf, dass wir in drei Arbeitssprachen agieren. Also wir haben Deutsch, Englisch, Französisch. Und das heißt, dass natürlich jedes Dokument in die entsprechenden Sprachen übersetzt werden muss. Das zieht uns natürlich auch entsprechend Budget ab. Und wenn man dann auch noch betrachtet, dass wir eben auch präsent sein müssen, das heißt, wir haben natürlich sehr hohe Reisekosten, um wirklich auch zu unseren Mitgliedern zu fahren und denen da Brüssel nahe zu bringen. Das heißt, von den knapp 12 Leuten mit Praktikanten dazugezählt, von den 12 Personen, die im Fazitbüro arbeiten, sind natürlich viele immer unterwegs. Die nicht unterwegs sind, müssen übersetzen. Das heißt, wirklich für das Lobbying gegenüber der Kommission und im Parlament bleiben dann doch eigentlich de facto nur ein paar Leute übrig. Und Lobbying ist auch, wie das schöne alte Sprichwort heißt, steht der Tropfen hüllt den Stein. Also politischer Erfolg erzielt man halt auch dadurch, wie oft man an der Tür des Abgeordneten klopft und auch mit welcher Vehemenz. Und da sind uns natürlich die Jagdgegner haushoch überlegen.
Wie viel wäre denn gut?
Ja, ich denke, mal zwei wäre natürlich nicht schlecht, aber natürlich auf einen langen Zeitraum gestreckt, weil man weiß ja auch, dass leider, und das ist auch ein Problem, das wir sehen, natürlich der Organisationsgrad der Jäger in den Jagdverbänden abnimmt. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Und natürlich auch die Jagdverbände auf nationaler Ebene auch natürlich entsprechende Ressourcen benötigen, um dort wirklich aktiv in der Kommunikation zu sein, Kampagnen zu betreiben. Und Kommunikation ist einfach nicht nur ein Facebook-Account für den Verband anlegen und hoffen, dass man viele Likes bekommt. Das ist natürlich nicht mehr ausreichend, sondern man muss hier professionelles Campaigning betreiben und da braucht man halt auch entsprechende Summen. Und wir müssen aber natürlich auch wirklich konkret an unsere Mitglieder herantreten, also sprich an die Jägerschaft, und einfach klipp und klar sagen, das steht auf dem Spiel. Und wir dürfen eben auch in der Kommunikation intern nicht nur sagen, dass alles zum Besten steht, sondern dass eben bei vielen jagdlichen Themen, jagdpolitischen Themen vieles im Argen ist. Ja. Und wie gesagt, die Jäger, denke ich, sind auch bereit, entsprechend, wie sagt man hier, an ihre Landesjagdverbände da mehr Beiträge abzugeben, wenn sie wirklich klar vor Augen geführt bekommen, was sozusagen auf Landesebene, auf nationaler Ebene und vor allem in Brüssel auf dem Spiel steht. Weil jeder Jäger gibt entsprechend finanzielle Mittel für die Jagdausrüstung aus. Ich will jetzt da gar nicht aufzählen, was man so aus dem Franconia-Katalog oder auch sonst da sich anschaffen kann, was das kostet. Und wenn man da im Vergleich dann natürlich die Mitgliedsbeiträge nimmt, ist es natürlich ein verschwindend geringer Betrag. Aber man muss sich eben auch dann als Jäger selber fragen, was hilft mir die teure Jagdausrüstung, wenn ich die Jagdausrüstung eben auch mehr oder weniger fast nicht mehr gebrauchen kann, weil die Jagdeinschränkungen einfach jedes Jahr stetig zunehmen.
Also das ist eine spannende Diskussion, die ich gerne noch vertiefen würde. Ich habe nämlich unlängst, also zu dem Thema Mitgliederschwund kam es mir in den Kopf, ich habe eine sehr ausführliche Zuschrift bekommen, da auch nochmal vielen Dank an Matthias, war es glaube ich. Da war dann die Rede davon, in Bezug auf Verbandszugehörigkeit, dass wohl keiner mehr Lust hat, 80. Geburtstage zu verblasen. kann man ja dann auch irgendwie verstehen. Also ich bin jetzt ja auch lange in einer Jäger, in einer Bläsergruppe und diese Frage, wofür stehe ich denn als Jäger genau, ist eigentlich viel spannender als die Frage, gegen wen stehe ich denn? Ja, also weil die anderen, die wissen nämlich genau, wofür sie stehen, aber bei den Jägern erodiert diese Wertebasis irgendwie ein ganzes Stück weit. Und ich vermisse ehrlich gesagt an vielen Stellen auch den Diskurs darüber. Ich meine, wir gehen ja nun mal einer verantwortungsvollen Tätigkeit da draußen nach, die oft so in Grenzbereichen natürlich auch stattfindet. Also diese Entscheidung, die Kugel aus dem Lauf zu lassen, heißt aber dann eben in der Folge auch mit aller Konsequenz, dieses Lebewesen zur Strecke zu bringen. Und dann wird es halt manchmal auch hässlich. Und diese Dinge wirklich zu reflektieren und gegenüber einer Öffentlichkeit dafür auch einzustehen, gehört zu den Fähigkeiten, die wenig trainiert und ausgearbeitet werden. Mhm. Und ich glaube, da hängt viel dran.
Ja, gebe ich dir zum Teil recht. Man muss natürlich schon vorausstellen, dass wie sich die Gesellschaft ändert, so ändert sich ja auch die Jagd. Es gibt aber, denke ich, noch wirklich Grundprinzipien, Weitgerechtigkeit, Hege, wir hatten das am Anfang kurz angesprochen, die sind einfach nicht wegzudiskutieren. Was aber natürlich klar ist, ist, dass jeder Jäger sich auch, vor allem in der heutigen Gesellschaft, ja, sollte sich auch als Lobbyist sehen und entsprechend die Jagd in seinem sozialen Umfeld verteidigen. Und hier sind wir eben als Jägerschaft, die Gesamtjägerschaft ist hier gefordert, weil es reicht einfach nicht mehr zu sagen, ich gehe auf die Jagd und das passt und der Jagdverband, der kümmert sich, das reicht eben heutzutage eben nicht mehr. Und wenn man sieht, wie die Jagdgegner eben das schaffen, wirklich die Gesellschaft zum Thema Tierwohl, Tierschutz zum Teil auch natürlich gegen die Landwirtschaft dort zum Teil wirklich zu motivieren. Das muss bei uns wirklich bei den Funktionären wirklich entsprechend da die Alarmglocken müssen da läuten und die läuten auch schon. Und hier denke ich, sind einige Jagdverbände sehr, sehr fortschrittlich und versuchen vor allem wirklich auch den Link die Verbindung herzustellen zwischen dem Wildbret, was meines Erachtens natürlich das nachhaltigste Fleisch ist, und sozusagen der Jagdtätigkeit. Und wir müssen eben auch da wirklich entsprechend dafür für die Jagd ohne Wenn und Aber einstehen. Und wie gesagt, die Jäger können das. Und man darf sich eben seiner Tätigkeit, man soll da in keine Abwehrstellung gehen, weil wenn man hier einfach diesen gesellschaftlichen Diskurs nicht annimmt, haben wir eigentlich schon verloren. Also wir können, die Jägerschaft kann sich eben nicht erlauben, dass wir gleich mit der weißen Flagge hier in die Schlacht ziehen. Das geht nicht.
Jetzt hast du, wenn ich mich recht entsinne, 36 Landesverbände so ein bisschen in Beobachtung, im Monitoring.
Und die mich natürlich.
Und die dich natürlich auch. Bei welchem würdest du denn sagen, so geht's? Die machen es richtig.
Ja, also ich bin jetzt nicht hier, um da Schulnoten zu vergeben. Man sieht es aber natürlich schon, dass natürlich, wie das im Leben immer so ist, mit einigen kann man sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Mit anderen ist es auch gut. Mit anderen gestaltet sich das ein bisschen schwieriger. Ich würde jetzt sagen, dass was diese gesamte gesellschaftliche Diskussion anbelangt, sind natürlich die nordischen Jagdverbände, den kontinentalen Jagdverbänden und den mediterranen Jagdverbänden sehr, sehr weit voraus. Mhm. Das liegt aber auch, denke ich, an der speziellen Struktur, die es Finnland, Schweden, Norwegen etc. gibt. Und dort hat auch bei Umfragen in der Bevölkerung natürlich die Jagd einen ganz anderen Stellenwert. Also ich glaube, da war jetzt eine Untersuchung in Schweden, und in Schweden ist eben die Jagd von, jetzt müsste ich lügen, waren es 88% oder 78% der Bevölkerung, wird dort als gut geheißen. Ja, das sind natürlich Zahlen, die, denke ich, die schwer in anderen Ländern zu erreichen sind. Mhm. Ja. Natürlich spielt auch die Nähe zu Brüssel eine bestimmte Rolle. Und deswegen, ich hatte es am Anfang erwähnt, deswegen geben wir eben auch sehr, sehr viel Geld aus für Reisen, um unsere Mitglieder zu versuchen. Ist natürlich leichter jetzt, sage ich mal, von Berlin oder ja von Frankreich oder von, sagen wir, Mitgliedsländern, die direkt an Belgien angrenzen, nach Brüssel zu kommen, wo am Tag, sage ich mal, 3-4 Flieger gehen, als jetzt, gesagt, wir haben ja auch Mitgliedsländer, sage ich mal, wirklich da im Baltikum, und da ist es natürlich mit der Verbindung jetzt nicht so. Man ist da nicht einfach in einer Stunde Flugzeit in Brüssel. Und natürlich spielt da die Entfernung auch eine entsprechende Rolle. Wir versuchen aber jetzt wirklich, dass wir eine Vielzahl von internen Besprechungen über Videokonferenzen organisieren oder über Skype, und wir nutzen da wirklich auch die moderne Technik, weil es darf einfach keine Ausrede mehr sein. Mhm. Ja. Und ja, das ist eben äußerst wichtig. Ja.
Dieses, dieser ganze Kontext Budgetfragen, Reputation in der Öffentlichkeit und politischer Einfluss hat in meiner Wahrnehmung eigentlich ist ein Wirkungskreis, ne? Die Dinge bewirkt, also die befördern sich ja gegenseitig. Habe ich einen guten Rückhalt in der Bevölkerung, gewinne ich wieder an Einfluss bei der Politik. Wenn ich diesen Einfluss geltend machen kann, gehen auf einmal wieder Fördertöpfe und irgendwelche Geldquellen auf, die ich wieder in Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel investieren kann. Und so entsteht ein sich selbst beschleunigendes Gefüge, wenn man geschickt damit umgeht. Da ist ja irgendwie Nachholbedarf, ne? So siehst du es ja, glaube ich, auch.
Ja, also du hast jetzt Fördertöpfe angesprochen. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Stichwort. Ich hatte das auch vorhin kurz erwähnt, dass wir 160.000 Euro von der Kommission deswegen erhalten, weil unsere Tätigkeit eben wirklich als Naturschutz gesehen wird. Und wie gesagt, wir wirklich sehr, sehr viel machen für die Wildtiererhaltung, für die Artenvielfalt. Aber natürlich bekommen unsere Wettbewerber, also ich habe jetzt aufgelistet vorhin, WWF, Greenpeace, Friends of the Earth etc., die bekommen natürlich auch entsprechend Fördergelder. Ja, und jetzt in der Gesamtsumme bekommen natürlich unsere Jagdgegner entsprechend prozentual viel, viel mehr Zuwendung als wir letztendlich. Ja. Und wir haben ja einige Projekte zum Thema, also wir haben so ein sogenanntes Biodiversity-Manifesto. Also das ist Zusammenstellung von Projekten, wo wirklich die Jägerschaft entsprechende Projekte eben zur Artenvielfalt, zum Erhalt der Biodiversität durchführt. Und wir legen das jedes Jahr der Kommission vor, und das stößt natürlich da auf, würde ich sagen, auf Applaus. Und da müssen wir einfach viel, viel mehr konkrete Projekte, die Jägerschaft vor Ort macht, eben nach Brüssel kommunizieren. Und deswegen versuchen wir jetzt auch zum Thema der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020, dass wirklich die Jagdverbände auf regionaler, lokaler Ebene auch möglichst mehr oder viel besser an Programmen in der zweiten Säule zum Thema ländliche Entwicklung partizipieren können. Mhm. Weil hier eben auch eine Kofinanzierung durch die Mitgliedstaaten stattfindet. Und hier müssen wir einfach das viel, viel mehr auf dem Radar haben. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt mal aufsummiert, was wirklich die Jägerschaft an freiwilligen Stunden in Wald und Flur eben leistet, denke ich, da können wir ganz, ganz einfach und sozusagen das Engagement unserer Jagdgegner mehr als an Ausgleich schießen, wenn nicht sogar in Führung gehen. Und sagen, das haben wir bisher ja einfach brach liegen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind wir eben wirklich wieder am Punkt angelangt, wo man sagt, wir dürfen das Lobbying nicht sehen, Europa, dann nationale Ebene, dann regionale Ebene, sondern gesagt, es muss wirklich vertikal einheitlich sein. Mhm. Und dann haben wir auch die entsprechenden Informationen, dann können wir entsprechenden Tätigkeitskatalog dem EU-Beamten vorlegen. Der macht einen Haken dahinter, gibt es seinem Chef weiter, gibt es sozusagen an die politische Führung weiter. Und dann kann man wirklich eben an den entsprechenden Gesetzen, an den Gesetzesvorschlägen eben die ein oder anderen Maßnahmen einbauen, wo dann eben auch die Jägerschaft, Jagdgenossenschaften, Jagdverbände entsprechend, wenn sie sich einbringen, auch finanziell partizipieren können.
Ja.
Aber also, das dauert Zeit, das dauert natürlich.
Ja, klar. Also es ist, ich meine, wenn man mal so drauf guckt, sind Jäger ja im Grunde die einzigen, die wirklich flächendeckenden Naturschutz aktiv betreiben.
Also so ist es.
Wir haben ja nicht nur das Recht, es zu tun, sondern auch die Verpflichtung. Ne? Wir haben es in Paragraph 1 des Bundesjagdgesetzes ja stehen, ne? Dass es eine Verpflichtung zur Hege gibt. Und ich meine, das ist natürlich einfach ein Vorsprung, da kann ja kein anderer so richtig mithalten. Und im Grunde fast ja ein echtes Versäumnis, dass man dieses Kronjuwel nicht aufpoliert und alle mal gucken lässt und vielleicht auch mal dran riechen. Ne?
Ja.
Ja. Also da kann man ja wirklich mit wuchern. Also ich meine, in diese Richtung ist es auf jeden Fall ein Asset, aber jetzt umgekehrt bedeutet es natürlich auch, dass diese Verpflichtung zur Fürsorge, die Hege ja ist, ja auch wirklich in die Reviere wieder rausgetragen werden muss und die wird ja an verschiedenen Stellen unterschiedlich ernst genommen. Ne? Und das mag ja dann vielleicht auch wieder nicht so jeder. Und dann kommt noch dazu, wenn ich es denn schon praktisch tue, dann muss ich auch noch Berichte dazu schreiben und die in einem formalisierten Vorgang bis zu euch
nach oben,
nach genau. Brüssel halt durchkommunizieren. Das ist ja furchtbar. Ne?
Also die praktische Umsetzung,
ja.
Ich will es nicht sagen, da stößt man natürlich dann auch an die Grenzen.
Mhm.
Aber dafür sind eben die Verbände da auf lokaler, auf regionaler, auf Landesebene, um eben wirklich auch den Jägern, die dann wirklich die entsprechende Arbeit leisten, ja, diesen Papierkram eben, sage ich jetzt, einfach mal abzunehmen. Und wir versuchen eben wirklich da so viel, wie es geht, da zu bündeln. Wir suchen auch aktiv nach entsprechenden Projekten, um die dann eben anzubringen. Und man darf eben nicht vergessen, dass wir das natürlich auch an die entsprechenden Europapolitiker, egal aus welcher Region oder Wahlbezirk oder Wahlkreis sie sind, dass wir das dann natürlich in entsprechender Kombination mit dem nationalen und, ja, sag ich jetzt mal, Deutschland und dem Landesjagdverband dann machen, weil natürlich auch die Jägerschaft entsprechend verwurzelt ist im ländlichen Raum und natürlich, ja, natürlich auch Wähler sind. Also wie gesagt, wir müssen hier auch entsprechend das auch besser nutzen, dass die Jägerschaft den entsprechenden politischen Einfluss auch hat. Also nicht nur jetzt die einzelne Stimme, sondern der Jäger lebt natürlich auch in seinem sozialen Umfeld und da denke ich, ist einfach ein entsprechender Multiplikator gegeben. Ansonsten die Zusammenarbeit mit den Landusers, mit den Landnutzern, also sprich Landwirten, Waldbesitzern, geht entsprechend gut, könnte natürlich noch besser sein. Wir sehen natürlich einige Themenbereiche, wo wir eben nicht zusammenfinden, muss man klipp und klar sagen, aber trotzdem denke ich, sollte uns allein die geballte Macht der Umweltverbände, Tierschutzorganisationen da zusammenschweißen. Und da müssen wir auch, denke ich, viel pragmatischer werden und sagen, bei den Themen, wo wir einen Einklang haben, da geben wir auch entsprechendes Geld aus, um entsprechend hier Campaigning zu machen und Kommunikationsaktivitäten und uns abzusprechen und nicht nur punktuell.
Okay.
Und wie gesagt, wir arbeiten in Brüssel eben auch mit den entsprechenden Verbänden zusammen, stimmen uns ab, aber es könnte natürlich immer noch besser sein.
Okay. Lass uns mal ein bisschen in Mechanik von Europa eintauchen. Mhm. Also ist ja irgendwie dann doch weit weg, auch wenn du ja heute gerade mal 2 Stunden hergekommen bist. Ne? Von Brüssel nach Köln geht ja eigentlich ganz gut. Muss ich vielleicht auch mal kommen nach Brüssel.
Ja.
Kann ich auch mal machen. Ja. Jetzt habe ich eine tolle Idee für ein Gesetz, was ich der Meinung bin, europaweit ausgerollt haben zu müssen. Was mache ich denn da? Also schreibe ich jetzt einen Zettel hier Gesetz und wem gebe ich es? Also wie reiche ich sowas denn überhaupt ein?
Ja, also wichtig ist zu wissen, dass anders als in Deutschland In Deutschland kann ja auch der Bundestag einen Gesetzesvorschlag machen, in Brüssel eben nur die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag auf den Weg bringen kann.
Also das heißt, ich muss...
Wie die Kommission das dann begründet, ist ihre Sache. Meistens ist es so, dass ja die Kommission entsprechend ja auch von den Mitgliedstaaten auch gelobbyt wird, sage ich mal. Oder auch die Mitgliedstaaten Vorschläge für Gesetzesentwürfe an die Kommission herantragen. Auf der anderen Seite beobachtet natürlich auch die Kommission, was in Europa vor sich geht und sagt, hier müsste man noch was regeln oder hier müsste eine Verordnung oder eine Richtlinie überarbeitet werden. Also die Kommission ist ja eh in so einem ständigen Prozess, das EU-Gesetz zu überwachen, zu monitoren, wenn es nicht mehr passt, Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen, und hat eigentlich die Kommission mit ihrem juristischen Dienst einen sehr, sehr guten Überblick, was eben auf der einen Seite EU-Recht ist und nationale Gesetze. Und die Kommission, man muss das auch natürlich auf einer persönlichen Ebene dann letztendlich herunterspielen. Das heißt, die Leute, die in der Europäischen Kommission arbeiten, sind auch mehr oder weniger perfekt ausgebildet. Also sprich, die haben sehr, sehr gute Studienabschlüsse, haben meistens in mehreren Mitgliedstaaten studiert, sind natürlich mehrsprachig und müssen dann natürlich auch ein extrem schwieriges Auswahlverfahren durchlaufen, um EU-Beamter zu werden. Und wenn sie das geschafft haben und hinter ihrem Rechner im Gebäude der Europäischen Kommission sitzen, dann wollen die auch was tun. Ja, also die haben dann auch die Motivation, nicht einfach nur die Sachen gehen zu lassen und zu sagen, die Mitgliedstaaten machen das schon, sondern die wollen dann auch aktiv gestalten, weil wie es im Leben so ist, will natürlich auch ein Referatsleiter mal Direktor werden. Und dann muss er natürlich auch dann dem Generaldirektor vorlegen können, er hat das Gesetz hier auf den Weg gebracht, er hat hier eine Überarbeitung vorangetrieben. Also sprich, ich sage jetzt einfach mal, dieses Monster, das arbeitet dann von sich aus. Ja. Also Monster jetzt nicht im negativen Sinne verstehen, aber da steckt natürlich eine geballte Kraft dahinter und ein extremer politischer Gestaltungswille. Und der ist vorhanden. Und dann findet die Kommission einen Themenbereich, der jetzt möglicherweise noch nicht entsprechend vereinheitlicht ist. Und die Kommission denkt, das wäre doch immer unter diesem Gesichtspunkt einheitliche Binnenmarkt. Hier sollen europaweit gleiche Regeln gelten. Und da gibt es natürlich viele Bereiche. Und dann nimmt die Kommission das auf. Dann gibt es eine entsprechende Konsultation mit Verbänden, mit Unternehmen, mit der Zivilgesellschaft, also mit allen, die interessiert sind. Und die Kommission wird es eigentlich dann immer schaffen, zu sagen, hier ein Großteil der Stakeholder, also sprich der Verbände, also die sich beteiligt haben, finden sozusagen hier unseren Vorstoß gut und belegen das jetzt einfach mal in einem Gesetzesentwurf, also sprich in einem Richtlinienentwurf oder einem Verordnungsentwurf, dann dem Parlament und der Kommission vor. Und wenn diese beiden gesetzgebenden Institutionen diesen Vorschlag nicht wollen, dann wollen sie ihn nicht, dann gibt es ihn nicht. Aber zumindest hat die Kommission den Anspruch, da was vorzulegen. Und dann entwickeln natürlich diese Gesetzesentwürfe natürlich immer so eine Eigendynamik. Und dann muss man eben da entsprechend sich einbringen und dann geht sozusagen der Kampf los. Ja.
Okay, also ich bin ja ein bisschen naiv, ne? Manchmal ist das ja auch ein Vorteil. Ja. Also ich dachte so, ich bin ja jetzt Bürger und diese ganzen Beamten, Politiker, Institutionen, das sind ja meine Angestellten, weil ich bezahle die ja. Ne? Die werden ja von meinen Steuergeldern bezahlt. Und jetzt komme ich auf eine Idee so als Bürger und sage, müssten die in Europa sich doch mal drum kümmern. Jetzt hast du es gerade so dargestellt, als wenn die Europäische Kommission ja eigentlich so im Grunde so ein Oligarchat da bildet, die sich irgendwie eine lustige Idee ausdenken, die sie jetzt zu Gesetz machen. Aber letztendlich sollen die ja uns repräsentieren. Und wählen tun wir doch eigentlich ein Parlament und nicht die Kommission.
Ja, das ist natürlich jetzt dieses große Problem, an dem Europa momentan eben leidet, dass die Europäische Kommission wirklich ein, ja, ich habe den Begriff Monster jetzt verwandt, ist natürlich eine riesen Verwaltungsbehörde und der Bürger wählt ja nur direkt das Europäische Parlament. Mhm. Und wir können es eben jetzt erst seit kurzem dem Lissabon-Vertrag verdanken, dass überhaupt das Europäische Parlament einen Einfluss auf die Gesetzgebung hat. Sonst war nämlich das Europäische Parlament war eben kein gesetzgebendes Organ, sondern konnte nur eine Stellungnahme dazu abgeben, war aber eben nicht aktiv ins Gesetzgebungsverfahren involviert. So, die Besetzung der Kommission oder wie die Kommission Kommissionsbeamten berufen wird, ist natürlich, wie gesagt, habe ich dieses Auswahlverfahren und dann kommt es natürlich auf entsprechenden Proporz drauf an. Also sprich, je nachdem, wie viele Bürger in einem Mitgliedstaat leben, so und so viele EU-Beamte sollen mehr oder weniger auch in den europäischen in der Europäischen Kommission arbeiten. Mhm. Und dann ist natürlich auch so, und das verlangsamt natürlich dann auch die Arbeit der Kommission zum Teil, ist, dass wir natürlich 28 Kommissare haben, weil jedes Mitgliedsland einen Kommissar einsenden will. Mhm. So, bei der, ich sag mal jetzt, begrenzten Zuständigkeit, die zum Teil die Europäische Kommission hat, weil natürlich nicht alle Politikbereiche sozusagen hier, wo die EU also kompetent ist, zuständig ist, kommt es dann natürlich zu auch lustigen Konstellationen, wo dann wirklich Politikbereiche, ich will nicht sagen erfunden werden, aber man muss eben wirklich diesen 28 Kommissaren da entsprechendes Aufgabenfeld, Politikfeld zuteilen. Und das führt natürlich auch zu entsprechenden Verwerfungen. Mhm. Und ansonsten jetzt, die Bürgernähe ist ja immer angesprochen worden. Oder ist
also,
ja auch,
das ist so ein bisschen wie Ministerien aufteilen. Ja, also genau. Ein Kommissar, der bekommt jetzt so einen Themenbereich, also wie jetzt Naturjagd, Umwelt zum Beispiel oder so.
Genau, also es gibt ja jetzt nicht die EU-Jagdpolitik, aber es gibt natürlich die Agrarpolitik, wo die EU laut den EU-Verträgen da zuständig ist. Mhm. Aber wie gesagt, jetzt mal aufsummiert, der Politikbereiche, Umweltgesetzgebung, Tiergesundheit, Tierwohl, Feuerwaffenrichtlinie, Bleimunition, gibt es natürlich immer überall Richtlinien und Verordnungen, wo die Kommission da zuständig ist. Mhm. Aber es gibt jetzt einfach nicht dieses Sammelsurium, dass man alle diese Politikbereiche, die Jagd betreffen, zusammenfasst und das dann als gemeinsame EU-Jagdpolitik definiert. Mhm. Das wollen wir auch gar nicht, weil wir sagen, wirklich ein Referatsleiter in Brüssel soll nicht über die Jagd in Europa bestimmen, weil da ist er einfach wirklich viel zu weit weg. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie nimmt die Kommission die Belange der Bürger in Betracht? Es reicht natürlich nicht, dass man sagt, wir machen im Jahr einen Tag der offenen Tür der Europäischen Kommission und man hat entsprechende auch Vertretungen der Kommission in den Mitgliedsländern, um den Bürgern eben Europa näher zu bringen. Also hier muss wirklich die Kommission versuchen, noch mehr wirklich da die Bürger oder zu verstehen, was die Bürger bewegt. Und dann muss man natürlich auch sagen, der Gesetzgebungsprozess ist zum Teil hinter verschlossenen Türen. Und da muss auch für entsprechende Transparenz eben gesorgt werden. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man in die Mitgliedstaaten geht, ob der Gesetzgebungsprozess auch in den Mitgliedstaaten immer 100% transparent ist und wie das dann tatsächlich passiert, ist natürlich auch nicht so, dass hier alles zum Besten stünde. Mhm. Also wie gesagt, hier ist es eben sehr wichtig, dass ja die Kommission da auch die Belange der Bürger da besser in Betracht zieht. Hm. Und ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit über Petitionen, über Eingaben. Und ansonsten, wo die Kommission eben wirklich transparent ist, ist, dass es wirklich ein Verzeichnis der EU-Beamten gibt online und jede Telefonnummer jedes EU-Beamten auch auf der Homepage der Europäischen Kommission veröffentlicht ist. Mhm. Und von daher kann eigentlich jeder Bürger auch einen EU-Beamten, Referatsleiter etc. pp. Kontaktieren.
Was er auch tun sollte.
Was er auch tun sollte. Mhm. Nur ist es eben nicht bekannt.
Ja. Also ich versuche nochmal eben kurz so einen kleinen Roundup und bitte um Verbesserung. Also im Grunde werden diese Kommissionen zwischen den EU-Mitgliedstaaten ausgewürfelt. Also im Grunde nach jeder Wahl, also weil ja nur das Parlament gewählt wird. Also zu welchem Zeitpunkt überhaupt?
Ja, die Wahl zum Europäischen Parlament findet nächstes Jahr Ende Mai statt.
Ja.
Von 23. bis 26. Mai. Und das Mandat der Europäischen Kommission endet dann auch im Herbst nächsten Jahres. Das heißt, vor allem jetzt zum wichtigen Politikbereich gemeinsame Agrarpolitik, wo wir jetzt diese Woche oder nächste Woche eben Vorschläge von der Kommission erhalten und was eben wirklich für die Jäger, also das die Priorität schlechthin ist momentan, ist natürlich hier auch entsprechender Druck vorhanden, das noch mit dem alten Parlament, wenn es denn geht, und mit der derzeitigen Kommission eben noch hier eine politische Einigung zu erzielen, damit eben die gemeinsame Agrarpolitik ab 2020 bis 2027 dann entschieden ist.
Ja.
Ob das klappt, ist, denke ich, sehr, sehr fraglich, weil man hat es ja gesehen bei der Überarbeitung der Öko-Verordnung, die hat ja auch sehr, sehr viel länger gedauert, als das von den entsprechenden Institutionen gewollt war. Aber da waren einfach die Ansätze von vor allem der Kommission und Parlament und dem Rat der Europäischen Union waren wirklich viel zu weit auseinander. Und es hat dann wirklich viel, viel länger gedauert, als es geplant war.
Ja. Also ich versuche gerade so einigermaßen im Sattel zu bleiben, ist ja auch nicht immer ganz einfach für mich. Also ich nur nochmal, Kommission setzt sich zusammen, also wird im Grunde von den Mitgliedstaaten ausgewürfelt.
Die Kommissare.
Das sind dann immer 28 für jeden Mitgliedstaat ein, wobei aber jetzt die Zuständigkeitsbereiche themenbezogen sind. Also ein Kommissar hat eine Zuständigkeit für Wirtschaft oder einer hat für Agrarpolitik und der nächste hat für irgendwas anderes.
Also jetzt aus jagdlicher Sicht, die wichtigsten Kommissare sind natürlich der Umweltkommissar, Weller.
Erstmal nochmal kurz so einfach, so setzt es sich zusammen. Die Runde, die darüber entscheidet, sind dann die Staatschefs der Mitgliedstaaten.
Genau.
Die sagen dann irgendwie untereinander, so damit wir Freunde bleiben, verteilen wir es auf folgende Art und Weise.
Genau, und so passt es dann, genau.
Okay, also im Grunde ist das aber ein Vorgang, der ja ein Stück weit im Grunde den parlamentarischen Prozess in Europa, also ist so ein Bypass, ne?
Ja, kleine Korrektur, ja? Natürlich muss auch jeder Kandidat, der Kommissar werden will, muss noch eine entsprechende Anhörung im Europäischen Parlament über sich ergehen lassen.
Also er muss sich dem stellen?
Er muss sich dem stellen.
Ja.
Und diese Anhörungen sind nicht, man fühlt dort dem Kommissar schon auf den Zahn. Also sozusagen, was war bisher seine politische Vita, für was steht er ein, wo sieht er die Prioritäten, und das Parlament ist da wirklich entsprechend kritisch und erfüllt da auf jeden Fall da eine wichtige demokratische Pflicht.
Hat es ein Vetorecht? Also es hat ja kein Vorschlagsrecht. Das Vorschlagsrecht bleibt ja offensichtlich bei den Staatschefs, ne?
Also ich bei der letzten Nominierung ist eine Kandidatin durchgefallen, weil dort wirklich das Europäische Parlament wirklich so entsprechenden Druck aufgebaut hatte, dass das eben nicht mehr möglich war, diese Kandidatin einen Kommissarsposten zu bekommen. Und es wird aber jetzt natürlich nicht so sein, dass das Europäische Parlament, sage ich mal, die Hälfte der vorgeschlagenen Kommissare ablehnen kann. Also wie gesagt, es wird sich dann bei 28 Kandidaten in Zukunft nur noch 27, wie heißt es immer, den letzten beißen die Hunde, aber es werden dann meistens wirklich die Kandidaten, die wirklich eine vielleicht dubiose Vita hinter sich haben entsprechend werden die wirklich dann den Druck des Parlaments spüren. Und dann ist es eben auch für den designierten Kommissionspräsidenten und eben die anderen Mitgliedstaaten dann eben auch schwierig, wie gesagt, alle Kandidaten dann an Bord zu halten. Mhm. Und das Parlament ist sich wirklich dieser wichtigen Funktion, die sie da inne hat, sehr, sehr bewusst und tut es auch entsprechend ausüben.
Okay.
Aber jetzt zu den Kommissaren, die für uns von Bedeutung sind, ist natürlich vorneweg der Umweltkommissar Kamenu Vella aus Malta, denn er ist eben zuständig für die Umweltgesetzgebung und dann noch für Fischerei und noch maritime Angelegenheiten. Aber eben entsprechend für die Umweltgesetzgebung. Dann natürlich auch, also entsprechend wichtig, Phil Hogan aus Irland, der Kommissar für die Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Mhm. Und dann haben wir, denke ich, noch Frau Biankowska, die für den Binnenmarkt zuständig ist, denn sie war eben für die Thematik Feuerwaffenrichtlinie, ihre Generaldirektion da zuständig. Mhm. Ansonsten ist es natürlich auch wichtig, dass wir hier immer Probleme, die wir in der Umweltgesetzgebung haben, auch an den ersten Vizepräsidenten der Europäischen Kommission weitergeben. Das ist Herr Frans Timmermans aus den Niederlanden, der eben wirklich sehr, sehr darauf bedacht ist, dass sich Brüssel nur noch auf das konzentriert, was wirklich einen Mehrwert für die Europäische Union generiert und sich nicht mehr in Themen verliert, die dann auch der Öffentlichkeit nicht mehr vermittelbar sind. Also ich sage jetzt nur ein Wort Glühbirnen beispielsweise. Mhm. Und dass wir eben wirklich auf Missstände in der Umsetzung der Umweltgesetzgebung eben auch hier das an den ersten Vizepräsidenten der Kommission eben weiterleiten. Mhm. Und dann natürlich spiegelbildlich, was ist für uns noch von Bedeutung im Europäischen Parlament, ist natürlich der Umweltausschuss, Agrarausschuss und natürlich dann der Binnenmarktausschuss. Mhm. Und wo wir uns wirklich glücklich schätzen können, und es ist schade, dass wir jetzt drauf kommen, ist natürlich auch die sogenannte Intergruppe Biodiversität, Jagd und Landschaft, also Biodiversity, Countryside Biodiversity. Also sprich, diese Jagd-Intergruppe ist ein interfraktioneller Zusammenschluss von Abgeordneten, die sich an Themen interessieren, die für die Jagd von Bedeutung sind. Mhm. Wir haben da, der Vorsitzende ist der deutsche Europaabgeordnete Karl-Heinz Florenz von der CDU. Und wir haben ein Veranstaltungsprogramm, das heißt, wir organisieren im Jahr circa 10 Veranstaltungen. Wir teilen uns das Büro zusammen mit dem Europäischen Verband der Grundbesitzer, also European Landowners Organization, ELO, und setzen da wirklich entsprechende Themen auf die Tagesordnung. Also wir hatten letztes Mal invasive Arten. Dann werden wir uns beschäftigen mit dem Niedergang des Niederwilds. Dann natürlich, Wolf ist ein Dauerthema. Mhm. Dann hatten wir natürlich auch traditionellen Jagdmethoden in den Mitgliedstaaten. Und eine Veranstaltung natürlich auch afrikanische Schweinepest. Mhm. Also wie gesagt, wir können dann wirklich konkrete Themen, die Jäger betreffen, wirklich in einem entsprechenden Format, in einem festen Format im Europäischen Parlament adressieren. Dort, also in dieser Intergruppe gibt es circa 100 Abgeordnete, die dort organisiert sind. Wir schaffen natürlich natürlich selten da, ich sag mal, hier alle Abgeordneten zu einer Sitzung zu bringen. Das wäre natürlich viel zu schön, um wahr zu sein. Aber wir schaffen es doch, dass diese Abgeordneten, die natürlich dann auch in entsprechenden Ausschüssen vertreten sind, dass sie unsere Belange dort im Agrar-Umweltausschuss entsprechend adressieren.
Also das ich meine, jetzt versuche ich mal wieder so zurück auf unsere Gesetzeseingebung zu kommen, unsere virtuelle. Also deine Arbeit besteht im Grunde dann darin, den Kontakt zu den Abgeordneten und zu den entsprechenden Kommissaren zu halten und zu aufzubauen, um dann halt eben die Themen entsprechend zu adressieren.
Genau.
Das kann man so zusammenfassen.
Genau. Also wie gesagt, ich sage es jetzt nochmal umgangssprachlich, Lobbying ist eben an die Türe klopfen und möglichst laut. Also sprich, wir versuchen so viele Termine wie möglich mit den EU-Abgeordneten zu organisieren und entsprechend mit den EU-Beamten, Referatsleitern, Direktoren und natürlich jetzt ein Termin mit dem Kommissar ist eigentlich wie ein kapitaler Hirsch. Bekommt man eben nicht auf Zuruf oder nicht auf Einladung. Man muss sich halt wirklich einen Kommissarstermin entsprechend erarbeiten, weil natürlich der Kommissar auch nachfragt intern bei seinem Referatsleiter, Direktor, muss ich denn wirklich jetzt die Vertreter der Jägerschaft oder treffen? Und dann muss einfach wirklich da eine positive Rückkopplung da sein und sagen, ja, weil der Jagdverband wirklich sehr, sehr gut mit uns zusammenarbeitet, auch wenn wir bei einigen Themen eben nicht d'accord sind, nicht einer Meinung sind. Aber hier ist es auf jeden Fall wert, dass sozusagen entsprechend eine Delegation vom Kommissar dann empfangen wird. Also wir hatten so unseren 40. Geburtstag letztes Jahr, 40. Geburtstag der FAZE, eben die Anwesenheit von zwei Kommissaren, einmal vom Umweltkommissar Weller und vom Agrarkommissar Hogan, während unserer zweitägigen Veranstaltung. Wir hatten eben zwischendurch einen weiteren Termin bei Kommissar Hogan. Wir haben diesen Donnerstag-Termin bei einem weiteren Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Herrn Katainen aus Finnland. Und wir haben noch weitere Gesprächsanfragen an andere Kommissare offen zurzeit. Aber es ist eben auch sehr wichtig, dass man mit dieser höchsten politischen Führung da sich da präsent zeigt. Und wie gesagt, es ist viel, viel schwieriger, weil du kannst dir, denke ich, vorstellen, so ein Europaabgeordneten, mit wie vielen Gesprächsanfragen der konfrontiert wird. Und dann beim Europaabgeordneten darf man eben nicht vergessen, dessen wichtigstes Gut ist die Zeit. Also sprich, Europaabgeordnete, der muss seinen Wahlkreis betreuen und nicht jeder Europaabgeordnete hat sozusagen eine entsprechende Nähe zu Brüssel, wie es vielleicht für einen deutschen Abgeordneten der Fall ist, wo wirklich von jeder größeren Stadt aus ein Direktflug geht, weil wenn ich jetzt Europaabgeordneter aus Rumänien, Bulgarien bin und nicht irgendwie an der Hauptstadt bin, sondern sagen wir mal ein bisschen abgelegeneren Teil bin, dann hat schon mal die Anreise nach Brüssel ist schon mal mehr als ein halber Tag. So, dann müssen die Europaabgeordneten in Brüssel sein, ihrer Arbeit nachgehen. Dann müssen sie einmal im Monat nach Straßburg fahren, weil dort die Plenarsitzungen stattfinden. Also ist dieser sogenannte Reisezirkus, der auch schon des Öfteren in der deutschen Presse angesprochen worden ist, den auch ein Großteil der Abgeordneten für völlig sinnlos halten. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, dass die Europaabgeordneten nicht nur eben ihren Wahlkreis, Wahlbezirk betreuen müssen, sondern sich auch natürlich entsprechend in der Partei einbringen müssen, damit natürlich auch bei der nächsten Wahl der Parteivorsitzende natürlich auch die Europaabgeordneten im Blick hat und da geht es natürlich auch dann um Listenplätze. Also wie gesagt, das Leben vom Europaabgeordneten, auch wenn es vielleicht immer so dargestellt wird, als wäre das ein Häppchenessen, ist es in keinster Weise, weil wirklich eine Vielzahl der Zeit einfach durch Anreise, Abreise etc. leider verloren geht. Und dann das kombiniert mit der wenigen Zeit, die haben und mit wirklich dieser geballten Menge an Anfragen, die an die Europaabgeordneten herangetragen wird. Das ist eben, wie gesagt, dieses Haifischbecken, in dem wir sich der Europäische Jagdverband, die FAZE, eben durchsetzen muss und es wird da eben mit allen Bandagen gekämpft.
Lass uns die Bandagen mal entwickeln. Also ich habe lange in meinem Leben Vertrieb gemacht und dann habe ich ja auch das Problem, wie komme ich an den Entscheider, wie ich muss sein Umfeld verstehen, um dann eben aus dem Verständnis dieser Interessenlage heraus ja meine eigenen Interessen entsprechend positionieren zu können oder in Jägersprache den Schuss anzutragen. Ja, genau, ne? Ich will ja sicher erlegen.
Genau.
Ein Kommissar hat ja, glaube ich, nicht das Problem des Abgeordneten, unbedingt wiedergewählt werden zu wollen, oder? Also die werden ja, die machen ja selten, glaube ich, multiple Amtszeiten hintereinander.
Es kommt drauf an.
Kommt, also kann passieren, ist
kann,
aber
kann passieren.
Wahrscheinlich eher die Ausnahme als die Regel.
Ja.
Ne?
Ja, man muss sich da auch natürlich beim Kommissar das vor Augen führen. Der hat natürlich dann eine Generaldirektion unter sich, sag ich mal 500 bis ja teilweise 2000 EU-Beamte.
Boah. Ich war, ein Riesenapparat.
Ja, ich hatte das, insgesamt gibt es ja so 30.000 EU-Beamte.
Ja.
Und natürlich so eine Generaldirektion zu führen, wo wirklich die Leute entsprechend ausgebildet sind. Und dann zu sagen, ich kann hier Gesetzgebung für ganz Europa machen. Und es kommt ja jetzt nicht jeder Kommissar aus einem großen Land wie Italien, Deutschland, Frankreich. Da hat natürlich der ein oder andere Kommissar, denke ich, der hat da viel, viel mehr Macht und Gestaltungsmöglichkeit, als wenn er in Anführungszeichen in sein kleines Land zurückgehen muss.
Ja.
Also ich gibt ja kleinere Länder auch in Europa. Da ist natürlich jetzt der Vergleich, ich bin Kommissar in Brüssel, da habe ich natürlich einen ganz anderen Hebel und einen ganz anderen politischen Gestaltungsraum. Also wenn ich sage, ich muss jetzt in mein kleines Mitgliedsland wieder zurück.
Da kriegt der Kollege aus Malta ja einen Höhenrauf, oder?
Du hast es jetzt in die richtigen Worte gefasst, genau. Ja, es gibt natürlich auch da sehr viele menschliche Motivationslagen. Natürlich das Gehalt des EU-Beamten ist natürlich auch enorm, muss man klipp und klar so sagen. Und ist natürlich auch ein Grund, warum einige unbedingt bleiben wollen oder da natürlich eine zweite Amtszeit da anstreben.
Ja gut, wenn ich jetzt, ich meine, man buhlt jetzt erstens um die Aufmerksamkeit und dann will man seine Themen ja auch noch in der richtigen Art und Weise umgesetzt haben. Und ich meine, so einen EU-Kommissar, den kriegt man jetzt ja nicht mehr über eine Einladung zum Abendessen irgendwie umgepolt. Also das sind ja jetzt nicht mehr so die einfachen Varianten. Ich meine, einerseits wirst du ja sehr viel Recherche betreiben müssen, in welchen Interessenskonflikten oder Lagen der jetzt persönlich wie auch in seinem Umfeld so verfangen ist und dann ja die richtigen Schüsse setzen. Also wie gehst du denn da vor?
Ja, man muss natürlich genau analysieren jetzt, woher kommt der Europaabgeordnete. Natürlich, was ist sein Wahlkreis, was ist seine Wählerschaft so ein bisschen. Man kann ja da natürlich, welcher Partei er angehört, auch gewisse Rückschlüsse ziehen. Und entsprechend muss man halt wirklich immer dann die Gesprächsanfrage wirklich individualisieren und sagen, der Wolf ist für Sie ein Problem oder kann für Sie in 5 Jahren ein Problem sein. Die afrikanische Schweinepest ist noch kein Problem für Sie, aber nächstes Jahr auch in Ihrem Wahlkreis. Also wir müssen dann natürlich auch sozusagen hier, will nicht sagen, die Schwarze an die Wand malen, aber wir müssen da natürlich schon so gewisses Gefahrenpotenzial verdeutlichen und sagen, das ist Ihr Thema da müssen Sie sich annehmen und wir verweisen dann natürlich auch immer entsprechend auf unsere Mitglieder oder auf Landesjagdverbände, die natürlich da entsprechend, wo der Europaabgeordnete herkommt und versuchen da wirklich da den Link oder die Verbindung zu seiner Basis eben herzustellen. Und wenn man sich da wirklich da die Mühe macht, wie gesagt, dann ist eben die Einladung oder die Gesprächsanfrage nicht in 10 Minuten geschrieben, sondern braucht man immer ein bisschen länger. Aber dieser Mehraufwand, der rentiert sich dann, weil man da natürlich ganz anders ins Gespräch gehen kann. Und auch wenn man vielleicht bei einigen Themen da nicht zusammenkommt, hat man auf jeden Fall einfach mal das Gehör. Und wenn der Europaabgeordnete die eigenen Argumente der Jägerschaft hört, auch wenn er die vielleicht nicht will, aber er hat sie einfach in seinem Gedächtnis und er kann sie einfach auch dann nicht mehr löschen. Und das ist, denke ich, auch dann wichtig, dass unsere Nachricht da auch da einfach bleibt.
Also klingt nach langsam drehenden Bohrern und dicken Brettern.
Ja, also wenn es einfacher wäre, könnte es jeder machen, wie es immer so schön heißt. Aber wie gesagt, Lobbying ist eben nicht nur Abendessen gehen, auf Empfänge gehen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber es ist eben wirklich sehr, sehr viel Recherchearbeit, interne Zusammenarbeit, um da wirklich entsprechend die Sachen positionieren zu können. Ja. Mhm. Also wie gesagt, da wie ein Cowboy aus der Hüfte schießen, da trifft man nicht. Also da trifft man nur im Film, aber im Politischen trifft man da überhaupt nicht. Mhm. Und dann ist man auch verbrannt. Also man kann sich's auch nicht leisten. Ja, mhm. Weil natürlich auch die Abgeordneten, die tauschen sich ja auch aus. Und wie gesagt, wenn man sich da das falsch angeht, dann darf man nicht meinen, das sei ein einmaliger Fehlschlag gewesen, sondern sind auch nur Menschen, die sprechen natürlich auch untereinander. Und wenn es dann mal heißt, trefft euch mit denen ihr nicht oder mit denen könnt ihr euch treffen, dann sieht es da eben anders aus. Ja. Also man muss da, das muss schon alles gut vorbereitet sein, man muss da entsprechende Recherche machen und muss auch klipp und klar in der Zeit, die man dann hat, also Gespräche mit Abgeordneten sind jetzt nicht so lange, wie wir miteinander reden können, Jochen, sondern so, sag ich mal, 20 Minuten. Hm. Und in den 20 Minuten, da muss halt jeder Satz sitzen. Punkt. Hm. Weil man hat die Zeit einfach nicht. Und wenn man da nicht einen guten Einstieg hat, die ersten 5 Minuten und nicht auch die Probleme des Abgeordneten, wie er sich verhalten soll, antizipieren kann, dann schaltet der geistig nach 5 Minuten ab, lässt einen noch 10 Minuten ausreden und nach einer Viertelstunde sagt er Dankeschön. Mhm. Ja. Also wie gesagt, und das ist die Kunst, dass man dann wirklich die Vorbereitung perfekt macht und in dieser Viertelstunde, da muss halt dann wirklich der Schuss sitzen. Mhm. Weil Nachsuche ist immer. Und ist meistens dann eben erfolglos.
Ja, wie ich immer sage, alles ist ein bisschen Jagd.
Ne? Ja, genau.
Irgendwie, ja. Ja. Also Abgeordnete hatte ich jetzt so im Rahmen Landtag mal intensiveren Kontakt und habe da gelernt, dass so eine Fraktion, wie im Grunde auch der einzelne Abgeordnete, fast ein bisschen wie eine Firma funktioniert. Also die Wahl entscheidet ja auch über Arbeitsplätze und Familienschicksale. Und das dürfte ja wenigstens beim EU-Abgeordneten auch ein Stück weit der Fall sein. Also die Frage, was ist gut und was richtig und falsch ist, ist eine ganz andere als die Frage, wie ich die nächste Wahl gewinne.
Ja, das ist natürlich noch jetzt ein Problem, das du natürlich ansprichst. Ich hatte natürlich auch schon einige Termine, wo der Abgeordnete sagte, ja, bin ich persönlich der Meinung, es geht aber nicht, weil ich aus der Region oder aus dem Wahlkreis X oder Y komme. Das kann ich zu Hause nicht vertreten. Oder ich stimme persönlich überein, ich kann es auch irgendwie vertreten, aber die Parteilinie ist ja eben eine andere. Und da kann man dann auch, jetzt sozusagen aus unserer Sicht mal, da kann man auch mal sozusagen auch die Spreu da mal vom Weizen trennen und sagen, ja, hier ist ein Abgeordneter, der auch mal sozusagen gegen die eine vorgegebene politische Linie geht und sagt, das Thema, da müssen wir einfach unsere Position ändern. Ja. Und das sind dann auch wirklich die Abgeordneten, mit denen man was erreichen kann, die sich auch entsprechend engagieren, die eine entsprechende Position vertreten. Und das ist dann eben auch wichtig, wie es im Leben so ist, die rauszufinden, auf die man zählen kann. Und gibt ja auch einige, wo man eben weiß, der wird so sein, der hört sich das zwar an, aber wir können da eigentlich politisch nichts erreichen. Ja. Mhm. Und das hängt jetzt nicht von der politischen Couleur ab, sondern einfach, wie der eben persönlich da aufgestellt ist. Ja. Mhm. Und da muss ich aber jetzt noch hinzufügen, dass der Europaabgeordnete da mehr Freiheiten hat als vielleicht ein Bundestagsabgeordneter, der da wirklich dem Fraktionszwang auch unterliegt. Und sozusagen die Partei auch mit der anderen Partei einen Koalitionsvertrag geschlossen hat. Also diese Konstellation gibt es im Europaparlament nicht. Es gibt im Europaparlament eben keine Koalition von X und Y zusammen gegen die anderen Parteien, sondern hier können wirklich die Mehrheiten entsprechend nach Thema sich ändern. Mhm. Also ich sage mal, wir haben zur Abstimmung um 9 Uhr Thema, sag ich mal, ein Thema und dann kann es eben diese Mehrheitsverhältnisse geben. Und bei der nächsten Abstimmung, eine halbe Stunde später, haben wir ganz andere politische Konstellation und die politischen Fraktionen haben sich in einer ganz anderen Mehrheiten zusammengefunden. Mhm. Also da ist, denke ich, auf jeden Fall mehr Flexibilität gegeben und deswegen ist auch das Lobbying sehr, sehr wichtig. Mhm. Ansonsten hat natürlich auch das Europäische Parlament, da gibt es dann immer sogenannte Berichterstatter und Schattenberichterstatter, die zu entsprechenden Gesetzesvorhaben Berichte formulieren, haben dort auch einen weiteren, Gestaltungsspielraum, als wir das hier aus Berlin kennen. Ja, und natürlich sind dann die Schattenberichterstatter von den anderen politischen Fraktionen und Parteien. Und entsprechend wird dann der Berichterstatter im Ausschuss dann diskutiert und entsprechend dann dem nach internen Abstimmungen im Ausschuss dann dem Plenum vorgelegt. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man wirklich an diesem Berichterstattern entsprechend da dran ist. Also das sind für uns dann wirklich immer der kapitale Bock, der erlegt werden muss, dass man den Berichterstatter auf seiner Seite hat oder zumindest, dass er sich der Politik nichts Negatives antut.
Ja. Was ist das genau für eine Rolle dieser Berichterstatter? Also das sind ja jetzt keine Journalisten in dem Sinne
Also Berichterstatter wird natürlich auch noch Proports aufgeteilt und noch im Zufallsverfahren. Das heißt, man hat ein Dossier und dann wird eben bestimmt, dass die Partei A oder B kann den Berichterstatter für den Bericht zu einem Vorschlag der Europäischen Kommission stellen. Mhm. So. Und das wird dann natürlich dann auch intern auch innerhalb der politischen Partei ausgesprochen, wer das machen soll. Und entsprechend wird dann jemand bestimmt zum Berichterstatter. Und natürlich die anderen Parteien tun dann diese sogenannten Schattenberichterstatter bestellen. Und die sind die wirklich dann, die den Bericht des Europäischen Parlaments da schreiben. Und man hat natürlich immer eine Bootslänge Vorsprung, wenn man der ist, der zuerst sozusagen hier mit dem Stift ans leere Papier rangehen darf und das schreiben darf. Ja, weil sozusagen dieser Gestaltungsvorsprung, der ist einfach gegeben, weil es natürlich immer schwieriger, einen bestehenden Text zu ändern, als sozusagen derjenige zu sein, der ihn zuerst verfasst. Mhm. Also auch ganz eine menschliche Sache eigentlich.
Ja. Ja, es geht ja, also dieses Politikerleben ist ja ein zeitlich sehr eng getaktetes und die leben ja im Grunde von einem Beraterstab, dem sie vertrauen können. Also wo sie einfach wissen, wenn der mir was liefert, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Und im Grunde, ich kann mir vorstellen, jetzt so Lobbyarbeit bedeutet halt eben auch, so in diesen Kreis der Berater ein Stück weit vorzudringen, um eben halt einfach das Leben leichter zu machen, ne?
Ja, also wie gesagt, wir müssen nicht nur Termine eben auch mit den Europaabgeordneten, sondern natürlich auch mit den Mitarbeitern, also mit dem Büro des Europaabgeordneten, mit seinen Assistenten. Natürlich hat das Europäische Parlament auch einen wissenschaftlichen Dienst, damit es auch eben selbstständig ist und nicht nur von den Studien, die die Europäische Kommission in Auftrag gegeben hat. Und natürlich muss man, wenn entsprechende Berichte erstellt werden, also vor kurzem hat ein wissenschaftlicher Dienst auch eine Studie fürs Europäische Parlament zum Wolf verfasst. Und da muss man natürlich auch entsprechend dann sich einbringen. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil natürlich der Europaabgeordnete hängt natürlich auch von dem ab, was ihm seine Mitarbeiter erarbeiten und natürlich auch was Berater der politischen Parteien und eben der wissenschaftliche Dienst ihm liefern. Weil, wie gesagt, der Europaabgeordnete hat jetzt nicht die Zeit, diese 200 Seiten Berichte der Europäischen Kommission durchzulesen. Die Zeit hat er nicht. Und daher hängt er eben auch davon ab, wie er informiert wird. Und wie gesagt, in diesem Wettbewerbsverhältnis stehen wir. Und wie gesagt, der Europaabgeordnete vertraut dann dem Verband, dem Lobbyisten, wenn wir Informationen ihm liefern, die er gebrauchen kann und die eben nicht nur sozusagen das ausdrücken, was wir politisch wollen, sondern die auch wirklich handfest sind.
Also wenn ich jetzt mal reflektiere auf das vorhin erwähnte bescheidene Budget, was zur Verfügung steht, eine Mitarbeiterausstattung, die dir bei dir wahrscheinlich im einstelligen Bereich irgendwie liegt, also wenn ich angesichts des Budgets, dann die Qualität der Arbeit, also der Recherche, die man ja tun muss, mal rein inhaltlicher Natur, also sowohl was das Fachthema als auch eben die Welt des Zielobjektes, den kapitalen Hirsch, den man erlegen will. Und dann muss man ja die Fachlichkeit auch noch in eine verständliche Sprache übersetzen können, was auch noch wieder eine ganz besondere Qualifikation darstellt. Meine Herren, spendet dem Mann, ich will nichts mehr. Das ist ja eine irre Arbeit, oder?
Ja, es ist schwierig, herausfordernd, aber es macht natürlich unheimlich Spaß, weil wir auch entsprechende Gestaltungsfreiraum haben. Und wir können eben nur so gut sein, wie wir Informationen und Mitarbeit unserer Verbände, unserer Mitgliedsverbände eben anfordern können. Also je besser die Zuarbeit zu uns funktioniert, je besser können wir auf den Europaabgeordneten zugehen, wie gesagt, die nationalen Verbände, Landesjagdverbände, es gibt ja unheimlich viele Studien, Wildmonitoring etc. Wir haben ja die Ausrüstung. Wir müssen nur das so schneidern und mundgerecht dann servieren, dass wir das eben auch in Brüssel präsentieren können. Weil, wie gesagt, wir haben da wie auf der Jagd nur entsprechende Zeit, den perfekten Schuss anzubringen. Und da ist es, und diese Gespräche, die dauern halt eine Viertelstunde, 20 Minuten. Also man hat da nicht jetzt irgendwie 2 Stunden Zeit oder 1 Stunde und kann über alles reden. Man muss ja da wirklich klipp und klar sagen, was man will, und muss das entsprechend untermauern. Und da ist natürlich gut, wenn man ja entsprechend Wildmonitoring-Daten eben einfach da vorlegen kann. Also jetzt da zum Thema Rückgang vom Niederwild gibt es natürlich unzählige Studien, aber gibt halt auch wenige Studien, die wirklich da konkret darstellen, was eben in der Agrarpolitik schiefgelaufen ist und was eben zu den entsprechenden Rückgängen bei Hasen, sage ich jetzt mal, Rebhühnern da geführt hat. Weil, sagen wir, dieser große Sprung zu sagen, ja, weniger Niederwild, die Agrarpolitik ist schuld, man muss natürlich das auch besser darstellen, weil dieser Sprung, da geht kein Abgeordneter mit.
Ja, klar.
Und dann haben wir natürlich auch entsprechende Beispiele, welche Projekte es eben gibt, um sozusagen da diesen Rückgang aufzuhalten. Und dass man sagt, durch sehr, sehr einfache Maßnahmen, mehrjährige Blühflächen, beispielsweise Abschaffung der Mulchpflicht, wird man schon sozusagen auf eine Abschwächung des Rückgangs hinkommen. Und wie gesagt, dann die entsprechenden politischen Forderungen zu formulieren und sagen, es sind nur wirklich 5 kleine Maßnahmen, die wir jetzt schon in der Agrarpolitik machen könnten, um hier einen Rückgang des Niederwilds zumindest mal zu stoppen. Das ist dann, wie gesagt, da die Kunst. Und da haben wir jetzt in der Agrarpolitik, sind wir jetzt eigentlich schon sehr gut dabei. Wir haben wirklich da einen sehr guten Katalog von wirklich einfachen Maßnahmen, die teilweise jetzt auch schon ohne Probleme möglich wären, wenn man nur wollte politisch. Und dann könnte man wirklich entsprechend hier ja die Feldflure eben anders gestalten, als das derzeit der Fall ist. Aber diese hauptsächliche Ausrichtung an der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft, damit sie eben auf den internationalen Märkten konkurrenzfähig ist, das ist einfach nicht 1:1 mit Artenvielfalt vereinbar. Und da muss man eben sagen, man bräuchte eben wirklich nur geringe Stellschrauben, und man kann auch das Wort mal wieder in den Mund nehmen, Stilllegung, oder zumindest, dass mehrjährige Blühflächen besser unterstützt werden, dass man Energie aus Wildpflanzen besser unterstützt, dass wir die Mulchpflicht abschaffen, dass wir auch, was Grasland, Grünland anbelangt, dass man hier versucht, dass das weniger Schnitte sind oder dass der erste Schnitt einfach viel später erst gemacht werden darf. Also man hat eigentlich die Beispiele schon da, und die können wir dann wirklich in Bezug aufs Niederwild, die tun wir auch klipp und klar so darstellen, und dann bekommen wir eigentlich nur ein Kopfnicken, und dann haben wir eigentlich dann weiß man, man hat jetzt hier ja einen politischen Erfolg erzielt. Ja. Mhm. Aber wenn man nur allgemein sagt, die Agrarpolitik ist schuld und wir müssen mehr für den Artenvielfalt tun, das reicht halt nicht. Ja. Das sagen halt alle.
Ja, ich meine, so im Allgemeinen ist ja immer die Schuld suchen, ist ja noch lange nicht die Lösung gefunden. Ja,
genau,
ne?
So ist es. Genau.
Und über die Lösung reden ist, glaube ich, eher die bessere Idee. Wobei man auch immer, also ich meine, ich merke ja auch schon, ne, du bist ja auch einer, der da mit Herzblut unterwegs ist. Also jetzt nicht nur aus karrieretechnischen Gründen, sondern eben auch der Sache verhaftet. Und dann neigt man natürlich so ein bisschen dazu, auch so ins Fachliche wegzutauchen, dass einem nicht mehr jeder so folgen kann. Also deshalb ist ja gerade diese Übersetzung ins Verständliche so wichtig. Ne?
Ja, aber wie gesagt, man muss eben da fachlich auf einer Ebene sein, weil eben mein Gegenüber ist eben der hochbezahlte Referatsleiter in der Europäischen Kommission, der ja 5, 6, 7 Mitarbeiter hat, je nachdem wie groß sein Referat ist. Hat ja am Anfang gesagt, die sind alle motiviert, gut ausgebildet, sehr gut ausgebildet. Den muss man natürlich entsprechend was vorsetzen, ja, damit man deren Anerkennung hat. Mhm. Also ich kann da nicht hinkommen und einfach nur sagen, das passt uns nicht und das passt uns nicht und das läuft auch in die falsche Richtung. Da sagt er auch nach einer halben Stunde Dankeschön. Ja. Mhm. Also wie gesagt, man muss dem auch fachlich da die Argumente in die Hand liefern und am besten das vorformuliert haben, um ihm auch das Leben eben ja, einfacher zu machen. Und dann übernimmt er natürlich auch, sag ich mal, gern den einen oder anderen Vorschlag. Ja. Mhm. Und wenn wir das schaffen würden, dass jetzt da bei der neuen Agrarpolitik, wenn einfach viel mehr Maßnahmen zur Artenvielfalt enthalten werden, dafür sollen natürlich auch die Landwirte entsprechend finanziell honoriert werden. Das soll ja da zu keinem Ausfall kommen, was ja den Deckungsbeitrag anbelangt oder was sozusagen die Buchführung anbelangt, dann wäre dem Niederwild in ganz Europa natürlich schon geholfen. Ja. Hm. Also wir können jetzt alle Niederwildprojekte aus ganz Europa zusammenzählen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Weil wenn man eben die Agrarlandschaft eben betrachtet, ja, da gibt es halt nicht mehr viele Hecken, Ränder etc. pp. Übergang von Feld zu Wald ist ja auch meistens abrupt, da gibt es ja auch sozusagen keine ökologischen Nischen mehr. Wie die Wildäcker beschaffen sind, also es gibt da, denke ich, ganz, ganz viele konkrete Möglichkeiten, die wir schon angebracht haben und ja, da muss eben nur noch der politische Wille da sein, von der Kommission und vom Parlament und wir müssen uns da einfach gegen dieses übergeordnete Ziel der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Landwirtschaft durchsetzen. Und ja, das ist natürlich schon eine Herkulesaufgabe.
Also den Überblick, den ich jetzt so langsam gewinne, glaube ich, aber hat man ja nie. Man geht ja so im Management mit so Sachen wie SWOT-Analyse an so Sachen ran, ne? Also wie ist man überhaupt so aufgestellt? Wo sind so die Stärken, die Schwächen, die Möglichkeiten und die Gefährdungen? Und guckt mal dann halt, wie entwickelt man sich denn am besten, um dann natürlich seine Interessen so umzusetzen. Und ich sag mal, das ist jetzt so, ich glaube, so der letzte große Block dieser Aufnahme. Lass uns doch mal die Welt bauen, wie wäre es denn so toll? Also wie würdest du in deiner Position denn eigentlich eine Fazit am liebsten aufgestellt wissen, sowohl was den Rückhalt in Jägerschaft, in Verbänden bis zum Einzeljäger ins Revier runter angeht, als auch in Bezug auf Werkzeuge und Ausstattung, um deine Arbeit besser machen zu können?
Da kann ich ganz einfach antworten. Ich denke, die Verbände sind entsprechend gut organisiert zurzeit. Mhm. Was, um ja, wirklich effektiv und nachhaltig Lobbying zu betreiben, ist, dass wir wirklich in jedem Jäger einfach das Gefühl wecken und die Notwendigkeit erzeugen, dass auch jeder Jäger sich als Lobbyist der Sache sieht. Ja, weil, wie gesagt, wir können ohne die Basis, egal ob das auf Landesebene ist, nationaler Ebene ist oder bei uns in Brüssel, wenn wir da nicht einen Gleichklang haben oder wenn die Basis da nicht auch entsprechend mitzieht, dann können wir den Wind da nicht mitnehmen. Wir können uns nicht selber den Wind in die Segel blasen. Das geht nicht. Ja. Und dafür wäre es eben wichtig, dass ja durch die gesamte Jägerschaft einfach da ein Ruck geht und hier einfach ein besserer Austausch mit den Verbänden stattfindet und dass hier auch wirklich das Engagement da gegeben ist.
Ja. Dass ich hier noch eine Ruckrede erlebe, habe ich nicht mitgekriegt.
Nö, das ist keine, das soll keine Ruckrede sein. Das, wie gesagt, der Politiker, egal auf welcher Ebene, merkt ja auch, wie der Verbandsvertreter verankert ist. Mhm. Ja, und wenn hier einfach die Jägerschaft geschlossen marschiert, sage ich mal, ich nehme jetzt einfach mal diesen militärischen Ausdruck, dann habe ich auch ein ganz andere Standing oder Stellung gegenüber der Verwaltung oder der Politik. Mhm. Also jeder Politiker weiß natürlich intuitiver, wie ist der Rückhalt für den Verbandsvertreter oder für den Lobbyisten intern? Und wenn da einfach jemand vom Jagdverband kommt, das heißt, dann müssen wir so weit gelangen, dass auch beim Politiker automatisch entweder sozusagen orange leuchtet oder rot leuchtet. Dass die wirklich auch merken, dass hier eine Interessensvertretung da ist, die entsprechend, ja, Kraft hat, die ihre Mitglieder motivieren kann und die auch wirklich hier für eine Sache geschlossen einsteht.
Also die ich meine, ich verstehe den Wunsch. Hm. Wir hatten ja früher in der Sendung schon mal das Thema, dass der nachlassende Grad der Organisierung und ich habe ja dann dieses Stichwort 80. Geburtstage verblasen zum Beispiel, ist halt nicht mehr so der Hit unbedingt. Wie konkret soll man das denn erreichen? Also wir haben jetzt ja, also nicht nur in der Jagd, sondern eigentlich in der gesamten Gesellschaft eher so eine Vereinzelungstendenz, ne? Also
Individualisierung,
so eine Individualisierung und gleichzeitig aber natürlich die Erfordernis dieser Geschlossenheit und der Spagat wird ja eher breiter als schmaler. Wie kriegt man es hin?
Ja, man muss einfach auch darstellen, dass ja mit den Jagdeinschränkungen, mit denen wir zu kämpfen haben, das ist einfach, kann nicht im Interesse der Jäger sein und das müssen die Jäger auch verstehen. Es versteht auch ein Großteil, aber es fällt noch sozusagen der letzte Schritt, dass auch der Jäger sagt, ich bin auch ein kleiner Lobbyist.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig und ist jetzt nicht das erste Interview, das ich gebe. Wir müssen vor allem auch, und das ist jetzt meine Aufgabe, an der ich konkret arbeiten kann, ich muss halt die Fazit den Jägern, dem einzelnen Jägern, gut, ich werde es nicht schaffen, allen 7 Millionen Jägern die Fazit zu erklären, aber die Fazit muss einfach präsenter werden. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch verstärkt mit Jagdmagazinen zusammen. Wir sind auf Jagdmessen viel präsenter und wir müssen eben auch direkt an die Jägerschaft herankommen und denen einfach die Bedeutung von Brüssel erklären. Und wie gesagt, die drei Stichworte Flora, Fauna, Habitat-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie, Feuerwaffen-Richtlinie sollen eigentlich ausreichen, damit das auch jeder Jäger versteht. Punkt. Also das ist, denke ich, auch keine akademische Turnübung, sondern mit normalen Menschenverstand ist es ohne Probleme nachvollziehbar. Und ja, der Jäger, denke ich, wird dann auch das entsprechend realisieren und sagen, ja, mein teures Gewehr mit der teuren Optik, ich will das auch einsetzen. Und dann muss ich auch sozusagen einen ganz, ganz, ganz kleinen Betrag muss ich auch dafür für die Verbände oder für die Interessensvertretung zur Verfügung stellen. Hm. Weil, wie gesagt, wir hätten die finanzielle Ausstattung, die hat die Jägerschaft. Wir haben es halt bisher eben einfach nicht geschafft, das entsprechend in Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit etc. pp. Eben zu umzusetzen. Hm. Und ein weiteres Problem ist natürlich auch, wir hatten das besprochen, bevor wir das Interview hier gestartet haben. man muss sich auch mal trauen, einfach mal ein bisschen höher anzuhalten. Ja. Wir müssen einfach auch mit einer entsprechenden, ja, sag ich jetzt einfach mal Härte, auch unsere Positionen formulieren und müssen mal auch Sachen sagen, die vielleicht jetzt nicht 100% sozusagen, will nicht sagen intern abgestimmt sind, aber wo man sagt, um eben Ziel X zu erreichen, muss ich einfach ein bisschen höher anhalten und hier entsprechende Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mhm. Und wie gesagt, ja, zum Thema Wolf, denke ich, da weiß jeder Bescheid, wie rasant der Wolf sich vermehrt. Momentan geben wir so zwischen 18.000 und 20.000 Exemplaren in ganz Europa aus. Und da muss man auch mal klipp und klar sagen, wir wollen, oder der Wolf muss bejagt werden und wir wollen ihn auch bejagen, Punkt. Mhm. Ich weiß, ein sehr heikles Thema, aber da muss man auch mal klipp und klar sagen, wo man hin will. Und ich denke, es kann nicht sein, dass man sagt, gewisse Wildarten, da mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die sollen im Naturschutzgesetz bleiben. Und alles andere, was wir jagen wollen, soll im Jagdrecht sein. Also wenn sich die Jägerschaft eben, und das machen wir auch zu Recht, ja, von sich gibt, oder und wir sind es ja auch, die Verfechter der Artenvielfalt, der Biodiversität, dann können wir aber nicht sagen, dass einige Arten, die derzeit noch zu viele Probleme haben, die wollen wir jetzt mal nicht, die wollen wir nicht antasten. Die sollen außen vor bleiben. Also da müssen wir... Weil da haben eben die Jagdgegner, die haben da klipp und klare Forderungen prägnant formuliert und da müssen wir eben auch hin. Und jetzt natürlich die Thematik zum Wolf ist jetzt da ein Beispiel, wo es, denke ich, uns schon zu Gesicht stünde, dass wir mal klipp und klar sagen, wir wollen den Wolf bejagen, Punkt. Hm. Und er muss auch bejagt werden.
Okay, interessantes Fass, was du da gerade eröffnest.
Ja, ja.
Aber im Internet ist ja immer Platz, dann haben wir ja auch Zeit. Ich meine, du hast ja vorhin mehrfach so Niederwild gesagt. Das ist ja auch so ein Narrativ, der innerhalb der Jägerschaft immer sehr gepflegt wird, den aber außerhalb der Jägerschaft ja eigentlich niemand so richtig versteht. Ne? Das ist ja einfach ein Begriff, der, wenn ich hier in Richtung Süden gucke, nee, Norden ist Köln. Also ist ja egal, auf jeden Fall, den versteht man ja nicht mehr so unbedingt. Und kann man denn nicht einfach mal den Narrativ, den ich ja gerne bemühe, ist halt irgendwie der Jäger als Lobbyist der Wildtiere, weil wir vertreten ja eigentlich gegenüber den anderen Nutzungsinteressen die Interessen der Wildtiere. Das ist die Hegeverpflichtung, die ja eben ja eigentlich so die Voraussetzung da ist, hinterher überhaupt eine Nutzung anbringen zu können. Ja. Wenn ich nicht fürsorge, kann ich nicht nutzen. Und wenn ich diesen Scope mal weitermache auf im Grunde alle Arten, die da sind, dann gehört ein Wolf eben auch mit dazu, aber nicht nur mit dazu. Und dann muss ich natürlich gegenüber den anderen Nutzungsinteressen, wie ich führe meinen Hund aus oder ich gehe im Wald joggen oder ich habe ein landwirtschaftliches Ding oder auch aus Naturschutzgründen eine Beweidung, die ja eben auch wieder eine andere Artenvielfalt hervorbringt, dass ich eben mal wirklich diese Kompetenz wieder entdecke und auch wieder entwickle, diesen Gesamtlebensraum zu betrachten. Und damit komme ich ja eigentlich in ein Themenfeld hinein, was so der Naturschutz, der nicht jagende Naturschutz und der nicht jagende Tierschutz ja eben für sich beansprucht. Und ich frage mich eigentlich schon seit vielen Jahren, warum wir als Jäger diese Themenfelder nicht ganz konkret besetzen. Also wir können es doch. Warum tun wir es denn nicht? Warum ist denn irgendwie ein Kiebitz, der da draußen rumrennt, nicht in unserem Interesse?
Gute Frage. Also wir haben, also in der Phase, wir sagen jetzt ganz eindeutig, unser Interesse ist nicht nur das jagbare Wild, sondern auch das nicht jagbare Wild. Ja. Und da gehört ein Kiebitz genauso dazu wie, sagen wir, auch andere Wildarten, die streng geschützt sind oder die nicht im Jagdrecht sind, wobei es ja ein Jagdrecht auf europäischer Ebene nicht gibt. Aber wir können uns das nicht mehr erlauben, dass wir uns nur auf die Wildarten sagen wir mal, lobbying-technisch spezialisieren, die von uns von Nutzen sind. Mhm. Ja, wir müssen wirklich sozusagen die gesamten Feld und Wald betrachten und ja, alles, was da lebt, müssen wir sagen, wir können das managen. Ja. Mhm. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, man muss auch noch, wir wollen auch noch die Insekten managen, ja. Aber ich habe da die ein oder anderen Aussagen von auch von Jagdpräsidenten gehört, die gesagt haben, ja, eigentlich muss man auch da anfangen.
Ja,
da fängt ja auch die Nahrungskette an. Mhm. Und an sich bin ich da völlig d'accord damit. Ja. Mhm. Weil ansonsten lassen wir uns einfach Stück für Stück das einfach politisch aus der Hand nehmen. Und dann kann es auch mal so weit kommen, wie es zum Beispiel in der Schweiz ist, dass es da eben Abstimmungen gab, ob nicht sozusagen die Freizeitjagd, also die Jagd, wie wir sie kennen, ob die in einem Kanton da abgeschafft werden soll. In der Schweiz, in Kanton Genf ist es ja der Fall. Mhm. Weil dann muss man sich nicht wundern. Und dann wird die Jagd nur noch von Angestellten, ja, Förstern oder Beauftragten von einer Umweltbehörde, von einer Naturschutzbehörde betrieben. Und da wollen wir natürlich nicht hin. Mhm. Und wie gesagt, was die Jäger eh schon zum Teil in ihren Revieren leisten, sehe ich da eigentlich auch kein Problem, diesen Anspruch da klipp und klar zu formulieren, dass wir eben auch, sag ich mal, bei den Insekten anfangen müssen.
Ja, es ist ja im Grunde, also das sehe ich eben auch so. Historisch ist ja Mitte des 19. Jahrhunderts das Jagdrecht wieder in bürgerliche Hand gekommen. Und ich finde, es gehört ja auch ins Volk, weil es identifiziert eben mit der Welt da draußen. Und wenn ich da nah dran bin, dann kann ich eben so Entwicklungen ja auch wahrnehmen und auch steuern. Und ich meine, das sollte doch eigentlich das ureigenste Interesse einer demokratischen Gesellschaft sein, die Welt, in der wir leben, eben auch in Volkes Hand zu lassen und dem Volk dabei zu helfen, damit umzugehen. Mhm. Und das sind ja im Wesentlichen jetzt mal die Jäger. Ne? Mhm. Ja, und das finde ich doch eine ganz gute Sache.
Ja, also ich bin ja auch da ganz froh, dass man sieht, wie sich die Lehrpläne zum Thema zu der Jägerprüfung da eben ändern, wo eben wirklich jetzt auch viel, viel mehr wirklich der Naturschutz nicht nur einfach so ein Pflichtfach ist, sondern da wird eben wirklich viel, viel mehr Wert drauf gelegt. Auch die ganze Thematik Tierwohl beispielsweise, die zu meiner Zeit ja auch noch, ja, also die Debatte, glaube ich, gab es gar nicht damals. Mhm. Da müssen wir eben vorlegen können sagen, so, das sind die Lehrinhalte, die es jetzt schon gibt. Wir wollen aber noch mehr Lehrinhalte, genau die in diese Richtung gehen, einbringen. Und wie gesagt, dieses Wissen macht natürlich auch den Jäger, für den, wenn er das Wissen dann hat, das öffnet ihm ja auch viel, viel mehr. Ja. Mhm. Und er sieht sich ja dann auch ganz anders. Ja. Also wie gesagt, das ganze Leben ist ja man muss ja immer lernen und daher ist es meines Erachtens sehr, sehr wichtig, dass wir hier da in diese Richtung gehen. Ja. Weil wie gesagt, man muss eben diese Gesamtzusammenhänge verstehen. Und man ist schlecht gerüstet, wenn man sagt, wir konzentrieren uns wirklich nur auf die Wildbiologie der jagbaren Arten. Mhm. Aber wie gesagt, da sind wir, denke ich, eh schon auf dem richtigen Weg. Wir müssen es das eben auch nur noch besser nach außen tragen. Mhm. Aber wie gesagt, die natürliche Nutzung von natürlichen oder die Nutzung von natürlichen Ressourcen, die gehört natürlich noch viel, viel besser jetzt nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Und einfach diese Sinnfrage zur Jagd muss einfach jetzt nochmal hier muss entsprechend argumentiert werden, noch besser. Mhm. Weil, wie gesagt, die Gesellschaft fragt dann noch, warum braucht man das eigentlich? Können wir das nicht anders machen? Und da muss man einfach nochmal wirklich auf den Ursprung, auf die Basis der Jagd gehen, auf die Jagdtraditionen, auf die Weitgerechtigkeit, auf die Hege und auch wenn uns das als Jäger das Einmaleins anbelangt, sozusagen Lehrinhalt von der ersten Klasse, ist es aber eben keine Selbstverständlichkeit der Gesellschaft gegenüber. Mhm. Und dessen müssen wir uns nochmal vor Augen halten, dass eben hier ein entsprechender Aufklärungsbedarf eben besteht.
Mhm. Ja.
Also viele Sachen auf einmal.
Ja. Also gut, wie gesagt, das ist ja auch das Schöne hier, dass man ausführlich mal drüber kann. Ne?
Genau.
Einfach ausführlich mal durch. Und am Ende bleiben ja immer noch, also mir fallen nach jeder Sendung auch immer noch irgendwie 7 Fragen ein oder Punkte, über die man halt irgendwie hätte reden können. Mhm. Und dann kommen sie halt ein andermal. Auch gut.
Auch gut, ja.
Was haben wir denn vergessen? Haben wir was vergessen?
Ja, vielleicht noch der Aufruf, dass natürlich es immer lohnenswert ist, nach Brüssel zu kommen.
Ja.
Du hattest gesagt, ja, von hier aus nur 2 Stunden. Brüssel ist eine sehr schöne Stadt. Wie gesagt, so ein Melting-Pot auch. Wirklich kommen sehr, sehr viele Nationalitäten in Brüssel zusammen. Nicht nur wegen der EU-Institutionen, sondern weil eben dort auch der Sitz der NATO ist. Und auch viele große Firmen ihren europäischen Sitz dort haben.
Mhm.
Und also natürlich, Leben in Brüssel ist ja sehr, sehr schön, anstrengend, gutes Nachtleben in Brüssel. Und ich kann es natürlich den jüngeren Zuhörern nur empfehlen, mal ein Semester oder ein Praktikum in Brüssel zu machen.
Mhm.
Und dann sieht man, denke ich, auch so Europa etwas anders. Woher ist Europa überhaupt gekommen? Vor allem in der jetzigen Zeit, wo ja auch diese eigentlich nicht angesprochene Selbstverständlichkeit, Friedensprojekte, das gerät leider zurzeit, wenn man so die politische Debatte in einigen Ländern verfolgt, gerät es plötzlich in Vergessenheit.
Irre, ne?
Und ja. Wie gesagt, man kann einfach nichts für selbstverständlich nehmen. Jetzt natürlich, wie gesagt, wir müssen erklären, was ist die Hege, was ist die Weitgerechtigkeit. Aber wie gesagt, eine Reise nach Brüssel lohnt da immer. Und gesagt, man kann in Brüssel ganz gut weggehen, man kann gut trinken, kann gut essen und einfach ja auch dem entsprechenden Europaabgeordneten, den man in seiner Heimat hat, einfach mal anschreiben. Und wenn da einfach der Druck von der Basis da auch einfach erhöht wird, dann tut sich dann doch was.
Der Druck hört sich immer so negativ an. Man muss einfach mal mit denen reden und die freuen sich doch,
genau, auch,
wenn man mit ihnen spricht.
Ja, also wie gesagt, das ist einfach das Interesse. Und
ja,
wenn da jemand sagt, mich interessiert's und man entsprechend sein Anliegen anbringt, dann wird eigentlich auch immer geantwortet. Weil, wie gesagt, die Abgeordneten haben ja auch ihre Wahlkreisbüros. Und die sind natürlich auch da an der Rückkopplung dann wirklich auch interessiert.
Mhm.
Ansonsten, was haben wir vergessen? Ich überlege gerade. Also die Themen sind wir, denke ich, ganz gut durchgegangen.
Mhm.
Ganze Themen. Wir sind natürlich auch sehr viel an internationalen Abkommen involviert. Da gibt es dieses Abkommen über wandernde Arten, CMS, Convention on Migratory Species. Dort wird beispielsweise die Thematik Bleimunition auch diskutiert.
Mhm.
Dann arbeiten wir natürlich auch an CITES, am Washingtoner Artenschutzabkommen.
Mhm.
Also heißt, wir tun auch sehr, sehr viel für die Auslandsjagde, obwohl ich den Begriff eigentlich nicht mag, weil wo ich jagen gehe, gehe ich jagen. Und wenn mich jemand einlädt, in egal wo, dann jage ich dort.
Mhm.
Wie gesagt, von diesen internationalen Abkommen gibt auch die Berner Übereinkunft, wo ja auch der Wolf einen Schutzstatus hat. Und die haben natürlich auch dann mittelbar und auch eben direkten Einfluss eben auch die EU-Gesetzgebung, ja, weil die Kommission schaut sich natürlich auch, was ist auf internationaler Ebene vereinbart, tritt da entsprechend auf und sagt, da müssen wir auch was machen.
Mhm.
Also zum Beispiel die ganze Debatte Bleimunition wird eben nicht nur die Debatte geführt in Brüssel über die Europäische Chemikalienagentur, sondern wird eben auch in diesem Überabkommen zu den wandernden Wildarten geführt, ob eben nicht sozusagen die Verwendung von Bleischrot / eventuell Bleimunition als Gesamtes nicht mittellangfristig komplett verboten werden soll. Und die Kommission ist natürlich da auch involviert, hat ihre Vertreter in diesen Abkommen. Und da fängt wirklich ein Thema ganz oben auf internationaler Ebene an. Und die Folge könnte dann eben sein, dass sozusagen hier wirklich da enorme Einschränkungen für den Jäger sind. Und also wie gesagt, wir können bei jeder Thematik wirklich direkt die Verbindung herstellen zur Jagdausübung. Und das ist natürlich auch unsere Fazitaufgabe, dass wir nicht nur Berichte schreiben, technische Berichte, wo man nach der zweiten Zeile schon ja nicht mehr weiterlesen will, sondern wir müssen auch eben besser darstellen, was gewisse Vorhaben wirklich dann konkret für die Jagdausübung im Revier nach sich ziehen.
Okay. Ludwig, danke. Das war schön.
Ich sage auch danke. Ich war natürlich auch etwas aufgeregt, aber ich denke, wir haben dann ganz gut wirklich die Themen angesprochen. Mhm. Wie gesagt, Brüssel ist komplex, das stimmt. Es sieht wie ein Monster aus. Jetzt ist es nicht im negativen Sinn zu verstehen, aber ja, man kann es sozusagen mit diesem Drachen schon aufnehmen.
Ja, also
man muss nur wissen, wo man so ein bisschen ansetzt. Mhm. Und dann kann man mehr bewegen, als man eigentlich so meint.
Schön.
Das ist vielleicht noch so ein bisschen Schlusswort.
Ja, schön, dass wir dich da haben. Also das wäre ja schlimm, wenn da keiner wäre.
Ja. Also Jochen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin dir sehr gerne gefolgt. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir das vielleicht in einem Jahr nochmal ein bisschen spezifisch weitermachen könnten. Und dann, dass wir dann wirklich 4, 5 Themen technisch wirklich durchgehen und dann wirklich klipp und klar darstellen, was sind die Auswirkungen für die Jagd in Europa, aber auch hier speziell in Deutschland.
Ja, also die Themen konsolidieren sich ja bei dir in deiner Organisation auch ganz gut. Und da muss ich auch offen sagen, das ist für mich natürlich wertvoll, weil die Recherche zu diesen Sendungen ist eigentlich immer der weit größere Teil der Arbeit. Das ist genau wie bei dir mit dem 20-Minuten-Termin.
Ja, genau.
Die Wochen an Arbeit und Recherche vorher sieht keiner.
Ja.
Und das ist hier bei den Sendungen ganz ähnlich. Mhm. Das ist irgendwie.
Also ich bin jetzt auf dem Weg weiter nach Straßburg, weil sich jetzt in der nächsten Woche die Plenumssitzung findet in Straßburg statt und dort bin ich mit Jagdlobbyisten aus Großbritannien von BASC. BASC ist die British Association for Shooting and Conservation und von der Countryside Alliance. Und dort werden wir eben die spezifischen Probleme, die der Brexit für die britischen Jäger verursacht, mit den britischen Abgeordneten besprechen. Weil dann geht es schon mal los, Import und Export von Wild. Sowohl sozusagen das Wild, das in Frankreich hauptsächlich aufgezogen wird und dann eben nach England exportiert wird zur Jagd, wie dann auch sozusagen, wie ist dann der Export von der Insel nach Europa des Wildbretts. Da haben wir sehr, sehr viele Fragen, die offen sind. Dann geht es natürlich auch weiter um die Thematik Bleimunition, was natürlich auch für die britischen Jäger sehr, sehr wichtig ist. Und last but not least auch die Thematik mit den ganzen internationalen Abkommen, wo dann sozusagen diese internationalen Gremien dann eben auch nur die europäischen Verbände oder internationale Verbände einladen und wo noch nationale Verbände eigentlich überhaupt kein Sprachrohr mehr haben. Also wie gesagt, auch Brexit ist für die britischen Jäger von sehr, sehr großer Bedeutung.
Also Brexit, ehrlich gesagt, Kopfschuss. Kopfschuss ist total bescheuert. Ja. Also ein Wahnsinn.
Und natürlich auch noch für die Jäger, also nicht nur für die britischen Jäger, sondern auch natürlich auch für die europäischen Jäger. Wie sieht es dann mit dem europäischen Waffenpass aus? Soll der anerkannt werden, ja oder nein? Weil wenn nicht, dann wird es halt wieder kompliziert an der Grenze.
Wunderbar. Einfach ganz toll.
Ja.
Okay, ich sag nochmal vielen Dank an dich, vielen Dank an euch fürs Zuhören, egal wie oft ihr Pause drückt in diesen Sendungen, ist ganz egal. Vielen Dank auch nochmal für die Zuwendungen und Kommentare, die mich so zwischenzeitlich dann immer wieder erreichen. Das ist dann doch immer der Druck, der mich zum Weitermachen motiviert. Macht ja auch Spaß, alles gut. Also, danke nochmal an alle Richtungen, bis demnächst.
Ja,
noch ein Schlusswort.
Okay. Genau, ich würde mich auch bedanken bei den Zuhörern und ich stehe gerne zu Rückfragen bereit. In diesem Sinne, Waldmannsheil.
Okay, Waldmannsheil. Vielen Dank. Tschüss. Thank you.